CropFM, Ausgabe Nummer 420. Wir schreiben den 16. August 2019. Mein Gast heute Abend ist Gabi Müller und wir wirbeln heute die Physik ein bisschen auf. Ich gebe wie immer den CropCom, jenen Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Alle, die das hören, sind wahrscheinlich eher auf der Website jetzt gerade. Oben einfach raufklicken auf den blinkenden CropCom-Button und dann einsteigen. Und ich gebe die Fragen sehr gerne an den Telefongast, Skype-Gast weiter. Und natürlich kann man auch via Skype in die Sendung einsteigen. Der Link dazu findet sich ebenfalls auf der Startseite relativ weit oben, ein bisschen rechts. Das übliche blaue Skype-Symbol. Und wir freuen uns dann natürlich auf all die Fragen, auf die ich niemals kommen würde. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Da kann man sich gerne mailen, cropfm@mur.at. Wenn die Antwort etwas länger dauert, bitte nicht böse sein. Einen Podcast gibt es natürlich auch, einen RSS-Feed. Man kann das Ganze natürlich beliebig lange im Archiv nachhören und so oft man will. Und manche hören ja wirklich manche Sendung sehr oft. Und man kann auch einzelne Einträge in diesem Archiv direkt verlinken mit der Direktlink-Funktion gleich neben. Das ist der Play-Button und dann so ein Verkettungssymbol. Und da finden sich mehrere Links. Wenn man das in Facebook oder irgendwo posten möchte, ach, dann gibt es einen eigenen Link dafür. Den dann bitte auch verwenden, damit die Metadaten mitkommen. Ein Forum gibt's betreut von Unarmed und Wingman. Und da gibt's doch immer wieder durchaus interessante Diskussionen drin. Vielleicht gibt es ja auch zu dieser Sendung wieder einen Thread. Wenn das so ist, dann werde ich ihn verlinken. Ein Coverbild wurde wieder mal erstellt von Matthias Töpfer. Ganz großartig gelungen. Wie so oft, mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, an Freunde schicken und so weiter. Ja, über die bekannten Social Media und sonstigen Plattformen und Suchmaschinen, das wird alles immer schwieriger. Also wird es immer wichtiger, so die Mund-zu-Mund-Beatmung sozusagen, die Mund-zu-Mund-Weitergabe oder Mund-zu-Ohr eigentlich. Und ja, so kann man zu dieser Sendung beitragen oder man kann mich mit interessanten Leuten zusammenbringen. Die heutige Sendung entstand zum Beispiel durch eine Hörerin, die mich auf Gabi Müller aufmerksam gemacht hat, dann ihr Buch gelesen und gedacht, ja. Eine wunderbare Theorie von allem, die wir da behandeln werden heute Abend. Aber man kann natürlich auch, und ich hoffe, manche tun das auch, pekuniär spenden, geht über PayPal, Überweisung oder als Bitcoin. Immer mehr richten auch so Daueraufträge ein, was ist so 5 Euro im Monat, das ist natürlich ganz toll. Aber einfach an alle, die schon gespendet haben, in welcher Form auch immer, ein ganz großes Danke. Und Spendenbutton findet sich übrigens am Anfang von der Seite, der orange Button mit dem Herzen. Mund-zu-Mund-Propaganda schreibt er, ja genau sowas. Seltsam, eine Dokumentation von Jörg Vogeltanz kein Unbekannter auf dieser Sendung, arbeitet an einem Dokumentarfilm über Seltsames, auch High Strangeness genannt, und sucht nach Zeuginnen und Zeugen paranormaler Phänomene jeglichen Couleurs. Im Prinzip sowas wie Trau deinen Augen nicht mit Bild, wenn ich das richtig verstehe. Seine erste Interviewpartnerin ist die österreichische Schriftstellerin Andrea Wolfmeier. Wer ebenfalls Zeugin einer unerklärlichen Erscheinung geworden ist und darüber entweder mit vollem Namen und Gesicht oder anonymisiert sprechen will, der melde sich einfach bei jörg@vogeltanz.at. Man findet ihn auch auf Facebook etc., aber einfach jörg@vogeltanz.at. Und natürlich kann sie oder er sich auch sehr gerne bei mir melden. Und ich leite das dann an Jörg weiter, beziehungsweise bin ich auch immer wieder interessiert an Berichten aus der Zwischenwelt und darüber hinaus. Und ja, ich denke, über diese Dokumentation wird sicher auch auf dieser Sendung noch zu hören sein, wenn sie dann fertig ist oder vielleicht auch schon im Vorfeld. Jedenfalls Seltsames möchte Jörg Vogeltanz da auf Film bannen. US Navy, UFO-Patente sind funktions- und einsatzbereit auf Grenzwissenschaft. Aktuell gab es einen Artikel, Washington, USA, seit einigen Wochen sorgen Patente der US Navy für kontroverse Diskussionen, die in Verbindung mit dem jüngst entstandenen Interesse der US Navy an Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte durch Militärpiloten stehen könnten. Oder wahrscheinlich stehen. Offizielle Patentdokumente und Aussagen beteiligter Wissenschaftler, Gutachter und Juristen legen nun nahe, dass es bei eingereichten Patenten alleine nicht blieb und einige der exotischen Systeme sogar tatsächlich funktions- und einsatzbereit seien. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf eine etwas ältere Meldung hinweisen. The Tic-Tac UFO is a US Navy Project, so titelte diese Meldung. Ein Professor Simon Holland ist da offenbar ganz ähnlicher Meinung und ich glaube, das ist eine ganz heiße Fährte. Oder auch nicht, das weiß man schon bei diesen UFOs. Und dann ein Video einer RV-Session über das Nagora-UFO, das ist auch online gegangen. Wer also immer schon einmal wissen wollte, wie so eine Remote-Viewing-Session denn im Detail abläuft, der kann durch das letzte Video der Academy of Mind quasi direkt dabei sein. Stefan Franke ist der Monitor, Benny Pump der Viewer, beide ja auch langjährige Gäste dieser Sendung, extrem erfahrene Viewer, das sieht man auch, also wenn ich viewe, läuft das Netz ab, wie Benny natürlich weiß, und beide eben auch langjährige Gäste dieser Sendung. Geviewt wird die Sichtung eines unidentifizierten Objekts von Rudi Nagora aus dem Jahr 1971. Und wie Grey Hunter in den Kommentaren anmerkte, spielte sich das Ganze nicht mehr 60 Kilometer vom Knittelfeld ab. Man darf gespannt sein. Sehr interessantes Video. Vor allem gibt es sehr tiefe Einblicke in, wie Remote-Viewing funktioniert. Wirklich spannend. Sehr spannende Technik. Ja, und Verweise auf all die besprochenen Themen und Artikel finden sich in den CropFM News auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und bei den Sendungen selbst gibt es auch unterm Titel so einen Link. Da kann man dann aus dem Archiv aus dann einfach quasi eine Liste mit all den dann zu dieser Sendung aktuellen News aufmachen. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Gavi Müller, der Ex-Physikerin Gavi Müller, und Wirbelwelten. Gabi Müller, in der DDR mit einem materialistischen Weltbild aufgewachsen, nahm eine naturwissenschaftliche Laufbahn, Studium der Physik an der TU Dresden, Abschluss 1979 an der HU Berlin, Diplomarbeit in Halbleitertheorie, 2 Jahre Astrophysik in Warschau, dann Kybernetik und internationale Kosmosforschung an der Akademie der Wissenschaften der DDR, danach Systemtheorie bis zur Wende. Und da die Forschungsstellen in der BRD gestrichen wurden, wechselte sie das Fach und wurde Heilpraktikerin. Und heute versucht Gabi Müller einen Beitrag zur, wie sie sagt, längst überfälligen Reformation der Physik zu leisten. Hallo Gabi, ich freue mich sehr, dass du heute Abend meine Gästin bist.
Hallo, guten Tag. Und ich freue mich auch für die Einladung, möchte ich mich bedanken.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, einer deiner Fans hat mich auf dich aufmerksam gemacht und ich habe dann gleich einmal Viva Vortex bestellt. Das ist ja dein erstes Buch, glaube ich, und dein bisher einziges, in dem du versucht hast, all diese die Wirbelwelt da irgendwie festzuhalten. Gar nicht so einfach. Ein sehr, doch sehr umfangreiches Buch und es geht in alle möglichen Richtungen. Und ganz zu Anfang muss ich dich aber auch noch fragen, du bist damit einverstanden, dass dein Bild, deine E-Mail-Adresse, ich glaube, die ist auch online, deine Bio und auch diese Sendung, dieses Interview danach im Archiv auftauchen und dort bleiben auf unbestimmte Zeit.
Ja, natürlich. Ja. Ich habe ja selber viele andere Videos online, die sollen hoffentlich auch lange bleiben.
Ja, nein, ich frage das nur wegen der, ist ein bisschen aktionistisch, aber ich frage das wegen dieser Datenschutzgrundverordnung. Ne? Da ist ja, das ist so schwammig formuliert, dass man, aber wenn du sagst, du bist einverstanden, dann hoffe ich.
Ja, keine Geheimnisse.
Das habe ich schon. Naja, über die sprichst du halt einfach nicht. Es gibt auch Bilder zu dieser Sendung, also man kann dann einfach unterm Ankündertext findet man gleich einmal einen Link, der meist sinnigerweise Bilder zur Sendung und auf die wirst du dich dann auch beziehen, einfach mit Bildnummer und somit senden wir dann quasi in Farbe und die Frage, die sich natürlich viele stellen, wenn man sich jetzt auch deine Bio da kurz durchliest, was brachte denn die Physikerin dazu, eine Ex-Physikerin zu werden und quasi vom Glauben abzufallen?
Naja, ich nenne mich selber Ex-Physikerin. Sowas gibt es ja eigentlich nicht, ne? Dass man das dann nicht mehr ist. Aber ich übe es erstmal sowieso nicht mehr aus. Und ich meine das so, dass die Physik eben gerade das, was ich untersuche, überhaupt nicht beinhaltet. Also wenn ich mich Physikerin nenne, müsste ich das alles weglassen, was ich jetzt so mache, hobbymäßig. Das widerspricht sich ja so. Eigentlich liegt es an der Physik, die müsste mal erweitert werden. Dann kann ich mich wieder Physikerin nennen. Ja, das ist so der Hintergrund. Und warum das so weit gekommen ist, dass ich praktisch rausgefallen bin aus dieser typischen Physikerrolle.
Du hattest ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere, also hört sich zumindest so an, ne?
Ja. Und das ist dann auch passiert durch diese Heilpraktikerlaufbahn. Da habe ich dann, das war noch bevor ich angefangen habe mit der eigenen Praxis, einen Heiler kennengelernt aus Georgien, der eben mir Sachen gezeigt hat. Also das war mir, wie soll ich denn sagen, großer Zufall. Ich habe ihm Fragen gestellt und hat mir gesagt, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, das geht eben. Und der konnte also aus der Aura Informationen holen über meinen Körper, über meine Vergangenheit, alles Mögliche.
Die du dann auch wirklich verifizieren konntest, also die tatsächlich bestimmt haben.
Ja, ja. Ich wusste ja auch, was ich für Krankheiten habe. Ein paar chronische habe ich ja gehabt schon und hat er innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. Nur jetzt, ohne mich anzufassen und ohne zu sprechen, ohne zu fragen. Aber der konnte noch viel mehr.
Ja, der konnte viel mehr. War das auch jenes Medium, das dann Dinge wie Teleportation und so weiter?
Oder nee, Telekinese. Der konnte ein Streichholz zu knacken in 3 Meter Entfernung.
Ja, genau, das meinte ich ja.
Ja.
Äußerst interessant. Und, und auch, ich glaube, wie heißt es denn? Gedankenübertragung.
Das auch.
Und Empfangen, also Empfang und Übertragung von Gedanken. Das hat er ja also den erstaunten Patientinnen und Patienten und dir quasi vorgeführt.
Ja, er konnte also aus jedem Gehirn lesen. Meistens natürlich das, was dem Patienten am wichtigsten war. Das scheint so von anzuliegen. Also wenn da ein großer Unfall war und so, und über den konnte er sofort berichten, dann hat er direkt gesehen, konnte dann die Bilder erklären, also was er da sehen konnte. Meine eigene Tochter hat er auch mal untersucht, die war damals 2 Jahre alt. Die saß da so auf so einem Stühlchen und er hat bloß die Hand über den Kopf gehalten und hat gesagt, mach mal die Augen zu und denk mal an was Schönes. Und dann hat die das gemacht und dann sagt er, aha, du hast wohl das Video gekriegt von Tom und Jerry. Sie hat sich gerade das Video vorgestellt. Und das hatte sie vor 2 Wochen geschenkt bekommen und x-mal angeguckt und das hat er jetzt gleich gesehen. Und also das jetzt nur als Beispiel, ne? Dass ich jetzt nicht über Fremde was erzähle, sondern das war die eigene Tochter.
Und er konnte Streichhölzer auf einer Entfernung von 2 oder 3 Metern?
3 Metern, ja.
Knacken.
Zack. Er hat hingelegt, wir haben es alle gesehen. Das war so ein Kursus für Psi, wo Leute da waren, die das lernen wollten. Und das hat er vorgeführt. Er hat sich dann bloß konzentriert, er wurde richtig rot im Gesicht, so viel Kraft hat das irgendwie benötigt. Und dann macht es dort Knack auf dem Tisch und dann war es kaputt.
Ich stelle mir nur vor, was passiert, wenn man das mit einer Herzarterie macht.
Ja, ja. Genau. Der konnte auch, der hatte in allen, wie heißt man, wo man da Spiele, diese kleinen Cafés in Berlin, wo so Spielautomaten standen, hat er überall Hausverbot gehabt. Okay. Weil der da dran geklopft hat und dann kam das ganze Geld unten raus. Hat das irgendwie einen bestimmten Rhythmus, der konnte da durchgucken und konnte dann sozusagen den Gewinn manipulieren.
Von mechanischen Automaten oder von elektronischen?
Mechanisch. Okay. Also irgendwie ist das ihm immer gelungen und kurze Zeit und dann haben sie ihn nicht mehr reingelassen.
Ja, verstehe aber, ne? Also es ist schwierig, ne? Ist wie solche Leute nicht gedacht, ne? Also das Glücksspiel.
Aber das hat alles mein physikalisches Weltbild zerrissen. Das wollte ich dann gerne erklären, was da los ist, wieso der das kann und dass man das überhaupt kann.
Und du hattest das Glück oder Pech, dass du es so hautnah erlebt hast, dass du es nicht mehr bestreiten oder leugnen konntest. Ne? Weil sehr oft ist das ja so, dann, dass, ich weiß nicht, Einstein zum Beispiel wurde x-fach zu Seancen eingeladen, wo dann eben ähnliche Dinge auch gezeigt wurden, ne? und teilweise noch viel verrücktere Dinge. Aber er hat das immer Zeit seines Lebens, soweit ich mich jetzt erinnere, abgelehnt. Ne? Weil er wollte auch nicht, er wollte auch nicht, wenn das publik wird, ne? Natürlich sein Ruf und so weiter. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass sehr viele Physiker, so wie damals mit Galileo Galilei, glaube ich, war das ja mit dem Fernrohr, wo dann sich viele geweigert haben, durchzuschauen. So ähnlich kommt mir das vor. Ne? Also wo dann einfach, es werden dann gewisse Dinge, die eben nicht ins Weltbild passen, einfach geleugnet. Na, ist nicht so und das kann jetzt weitermachen wie bisher. Und dann gibt es Menschen, Tom Campbell ist zum Beispiel so einer mit My Big Toe, den ich freue mich so am Ende September zu Gast habe. Also lauter herausragende Physikerinnen und Physiker, die da jetzt in nächster Zeit und heute zu Gast sind. Und bei ihm ist es auch so. Also er hat das halt auch selbst erfahren, wirklich, also so außerkörperliche Erfahrungen und einiges mehr. Und konnte das dann eben und hat sich dann eben nicht gesagt, naja gut, das muss jetzt irgendwie ein keine Ahnung, wahrscheinlich Sauerstoffmangel im Gehirn oder so, sondern gesagt, naja, okay, das war jetzt echt, und aber was ist das? Warum wird das durch das physikalische Weltbild oder durch die Physik, die wir alle lernen, nicht erklärt? Die Physik ist nicht vollständig, wir sind noch nicht fertig. Und hat dann eben weitergebaut, und bei dir ist das ja genauso. Ne? Du hast da auch dann gesagt, ja, okay, offensichtlich sind wir dann noch lange nicht fertig. Es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht einmal ansatzweise erklären können, die wir höchstens händeringend leugnen können. Aber halt, das ist halt auch irgendwie kein Zustand. Und jetzt mache ich mich dran und möchte rausfinden, wie kann man das in ein physikalisches, in eine Theorie, die auf Physik basiert, wie kann man das in so einer Theorie erklären? Denn du sagst ja auch, du betonst ja auch, dass das keine physikalische Theorie ist, die du da vorstellst. Warum nicht? Was unterscheidet das von einer physikalischen Theorie?
Die Physik verlangt, dass man alles mathematisch, analytisch beschreibt. Und diese Dinge hier, die sind Rückkopplung, und zwar in verschiedenen Ebenen. Dafür gibt es noch gar keine Mathematik. Also wenn man das mal hat, wenn man die Mathematik mal erweitert hat, dafür geht es wieder. Aber wie sie jetzt dasteht, die Mathematik, ist eigentlich unvollständig. Ja, wenn man das mal hätte, dann müsste die Physik notgedrungen mitmachen. Die verstecken sich hinter der Mathematik.
Okay.
Und das Dumme ist, dass sich die Biologen hinter der Physik verstecken und damit ihre eigene Grundlage sozusagen aufgeben, die gar nicht in der Physik enthalten ist zurzeit.
Okay. Ja,
die haben nur ihre Chemie, mit der wird dann hantiert, alles wird chemisch erklärt, aber dass das meiste physikalisch abläuft, diese Rückkopplung, und das, wenn man das dann, wir kommen ja noch zum Thema Wirbel, ganz anschaulich sich auch nur vorstellen kann, das fehlt ihnen einfach. Weil sie sich nur auf die Chemie verlassen. Die macht ja nun keine Physik. Die unterscheidet, die macht ja irgendwie ganz andere Ansätze.
Also du sagst, das Nadelöhr ist die Mathematik und nicht die Physik. Interessant.
Ja. Okay. Ja. Weil die ganze Physik zum Beispiel, nichtlineare Differentialgleichungen und sowas, die werden alle, oder überhaupt Differentialgleichungen, die werden alle mit Linearisierungsmethoden gelöst. Also die Lösungsverfahren.
Ja, wenn man sie nicht exakt lösen kann, dann muss man es annähern, ne, das Ergebnis.
Ja, da muss man sie numerisch lösen.
Ja, numerisch.
Aber diese Näherungen erlauben eben nicht diese Subwirbel, diese Substrukturen. Die werden sozusagen weggeixt, die werden
wegoptimiert.
Ja, genau. So kann man es nennen. Rausgeschnitten.
Und das Ergebnis ist dann aber nicht mehr so optimal, weil es dann viele Dinge nicht mehr beinhalten kann, die aber da sind.
Ja, auch zum Beispiel die Vorstellung, dass man die Masse auf einen Punkt reduzieren kann. Der Begriff Massepunkt oder Punktladung oder sowas, Ladung und Masse, ist ja kaum erklärbar. Und dann wird es auch noch auf einen Punkt definiert. Das ist ein Fehler. Dadurch werden diese wichtigen Eigenschaften eigentlich nicht mehr erklärbar. Also wenn man es dann nochmal versucht, geht es schon wieder gar nicht.
Und du gehst jetzt aber her und du stellst das ja alles ziemlich auf den Kopf und du sagst, nein, Masse ist eigentlich da, wo der Wirbel quasi seinen Sog hat. Ne?
Ja, genau. Identisch mit dem Sog im Wirbel, das ist die Masse.
Und jetzt, es gibt, ich glaube, Bild 1 ist es gleich, da sieht man so einen Torcado. Also Bild 1 zeigt jetzt eigentlich diese absolut elementare Grundstruktur eines Wirbels. In deiner Sprache, und das ist ja auch irgendwie das Problem, alle haben irgendwie ein bisschen andere Sprache, nennst du das Torcado? Das ist sozusagen.
Nee, also hier muss ich korrigieren. Ja? Das ist eigentlich ein Torus. Und ein Torus ist nichts Lebendiges und der Torcado ist lebendig, der darf nicht so symmetrisch sein. Hier habe ich nur mal gezeigt, wie die Mathematik, die wir jetzt haben, was die so leisten könnte, um der Sache näher zu kommen.
Okay, im Bild 4.
Das ist einfach ein Torus, den man auf verschiedenen Linien erreichen kann. Nicht jetzt als Flächen gemalt, sondern auf Linien gemalt.
Okay, und Bild 4 und 5 zeigt dann solche Wirbel, die jetzt nicht mehr so symmetrisch sind und die quasi auch das Grundelement von, also das sind hierarchische Wirbel, ja. Also ja. Ein Baum besteht aus Wirbeln von Wirbeln von Wirbeln von Wirbeln von Wirbeln, keine Ahnung, wie viele
genau. Ebenen. Ich glaub, jeder Ast hat einen eigenen.
Jeder eigener Wirbel und es geht dann hinunter bis zu dem sogenannten Uratom, das du gefunden hast und das interessanterweise dann auch in der Theosophie besprochen wurde, auf das werden wir auch noch eingehen. Die Theosophen sind dann offenbar auf ganz, ganz ähnliche Dinge gekommen wie du. Genau, und bei Bild 4 sieht man dann schon, dass dieser Wirbel des Baumes, der ist nicht mehr so schön symmetrisch. Aber jetzt anschaulicher ist doch Bild 1. Also man muss sich halt vorstellen, dass das so ein bisschen...
Stellen Sie sich denn das Bild 4 sollte man sich jetzt so als Bild 1 vorstellen. Wenn das Bild 1 etwas unsymmetrischer wäre, ja. Gut, man könnte es mathematisch machen. Ich habe auch welche gemacht, indem man da Faktoren einfügt, um die, ja. Die obere Öffnung zu vergrößern und so. Aber hier ist es jedenfalls ältere Sachen, die hier gerade rausgezogen wurden. Ich wollte hier eigentlich nur zeigen, es gibt also diese steilen Wirbel, die schräg von oben runter gehen, außen, oder dann die flachen, ne, die genau senkrecht dazu wieder laufen, was das vierte Bild betrifft. Oder das dritte Bild, was unter dem ersten steht, ist das gleiche, bloß etwas länger verfolgt diese Linie. Ja, ich habe dort dann abgebrochen beim ersten und unten wird es einfach immer weiter verfolgt, bis das dicht ist.
Und dann entsteht da wirklich so eine Art Torusstruktur, die ja auch ziemlich gehypt wurde, auch in der freien Energieszene. In der, der freien Energie stehst du auch sehr skeptisch gegenüber. Nicht so sehr, ob sie existiert, aber eher, ob man sie nutzen soll. Auch das möchte ich nur ansprechen später. Und okay, aber dieser Wirbel, das ist irgendwo jetzt so diese, ich meine, die Grund...
Das ist ein mathematisches Modell. Also dieser Dorntorus, den man auf der linken Seite hat, den gibt es in der Natur auch nicht. Das ist auf einen dünnen Punkt zugeht. Obwohl, es kommt wieder auf die Skalierung an. Ja? Wir haben ja große und kleine Teilchen. Die kleinen Teilchen haben dann tatsächlich so eine ganz dünne Linie und dafür reichen sie außen bis ans Ende des Weltalls. Je kleiner sie innen sind, desto größer ist der Radius.
Ja, also wirklich, es geht also bis hin zum All, zum Allen, was ist, das ist auch einfach ein Wirbel. Also, ja. Und alles, was dann drunter kommt, Galaxien, meine Galaxien sind Wirbel, das sieht man ja sogar sehr schön, aber dann eben auch Planeten, Sonnen vor allem, Planeten und so weiter, das sind dann alles, ja.
Ja, die Sonnensysteme sind ja praktisch nur, auch nur der Kern. Also das ist ein großer, flacher Wirbel, der sich spiralisch nach außen windet, da fehlt zum Beispiel noch ein Bild, fällt mir gerade ein, das hätten wir hier hin machen können. Und in jeder Windung kann ein Planet sitzen, von dieser flachen Wirbelform. Und weil das pro Runde sich genau verdoppelt. Und da gibt es ja so ein astronomisches Gesetz, wo das dann auch rauskommt, dass die Radien sich verdoppeln. Immer minus 1 minus dem ersten Radius, dem Merkurradius. Aber im Grunde ist die Sonne das Zentrum. Und sie ist von diesem gesamten Wirbelgeschehen, was wir nicht sehen können, was aber uns umgibt, einfach nur die Umlenkbahn.
Wie meinst du das?
Die Sonne ist die Umlenkbahn des Sonnensystemwirbels.
Die Umlenkbahn, das heißt also das, was Sie da in der Mitte sehen. Also,
genau.
Ja, also das, dort, wo das Blaue...
Dort geht es rein und dort geht es auch wieder raus. Aber jetzt, den muss man sich hier plattgedrückt vorstellen, den ich hier gemalt habe. Nehmen wir mal den vierten, da ist es schön flach. Ja. Aber hier fehlt leider ein Bild. Es ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich habe ja ganz viel online stehen. Wer sich dafür interessiert, kann die Sachen dann auch finden.
Ja, aber beim vierten, da sieht man dann also dieses grüne Koordinatenkreuz. Und da, wo der blaue Teil des Wirbels in den lila Teil übergeht, da genau sitzt die Sonne quasi, sagst du, im Wirbel.
Ja.
Unser Sonnensystem.
Eigentlich, das muss man jetzt nochmal zusammendrücken und dann haben wir den blauen Teil und den roten Teil ziemlich nah aneinander. Ja. Aber es ist beim Sonnensystem nochmal so, dass die Radien mehr zunehmen, dass das nicht so rund ist wie hier, sondern sehr flach, eine ganz flache Linse. Ja, nimmt steil der Radius zu am Äquator. Wissen wir also, genau wie bei der Milchstraße, bei der Galaxis. Okay. So ähnlich ist auch das Sonnensystem aufgebaut, so flach. Und die Planeten hängen zwischen dem oberen und dem unteren Teil, also zwischen der herausführenden und der hereinströmenden Linie, Zwischen den beiden Strömungen hängen die. Und die springen dann eine halbe Runde reinfließend und dann hängen sie eine halbe Runde rausfließend und dadurch bleiben sie in ihrem Hirnchen, sag ich immer. Okay. Ja, sie bleiben das innerhalb eines Stückes, obwohl sich die Heter, der Heterstoff, der da strömt, obwohl der von ersten bis zum letzten Planeten geht und noch weiter und wieder zurückkommt.
Das ist Planeten wichtig, ne? Dass das immer ein geschlossenes System ist, diese Wirbel.
Ja,
ne?
Genau.
Also auch den Bild 2, wo man den dann sieht, auch das ist ein geschlossenes System, sagst du. Ja? Also auch der geht quasi unten weiter.
Jetzt der
Bild 2.
Ja, ich weiß, ich habe genau, jetzt sehe ich das. Ich hatte das nicht ganz auf dem Bildschirm. Ja, der Tornado.
Genau.
Der geht sogar unter der Erde weiter.
Ja, hochinteressant.
Das sind Beobachtungen gemacht worden, dass da Metallplatten mit Strohhalmen durchzogen worden sind. Also Strohhalme, die der Tornado irgendwie mitgeführt hat, haben sich dematerialisiert und im Boden in einer Metallplatte wieder abgekühlt und stecken geblieben.
Ja, erstaunlich. Also
hier sind wahnsinnige Felder unterwegs, von denen wir gar nichts wissen.
Okay. Beim Tornado ist es jetzt ziemlich klar, was da wirbelt. Das ist die Luft. Aber was wirbelt denn jetzt da?
Das ist nicht nur die Luft.
Okay, das, es ist nicht nur die Luft.
Da wirbelt auch der Äther. Und die,
okay,
die,
genau.
Die Luft macht mit, die ist vielleicht nur 5%.
Okay. Weil das ist jetzt die Frage, was wirbelt da? Du hast jetzt schon gesagt, der Äther. Aber eigentlich ist es bei dir ja ein Häter. Was ist denn das
wieder? Ich nenne es Häter, weil Äther eben sich festlegt auf irgendwas. Und Häter ist für viele Hierarchien der Begriff, man müsste dann noch Heter 1, Heter 2, Heter 3 und dann gibt es da nochmal, also es gibt Energieebenen und die haben wieder Stufen. Man brauchte 2 Indizes, um den Heter festzulegen, von welchen man spricht. Und das ist sozusagen eine genauere Darstellung dieser feinstofflichen Strömung, die wir alle nicht sehen können, aber wenn man es mal genau anguckt, was schon bekannt ist darüber, da gerade von den Theosophen her hat man es dann ganz genau, da kann man dann richtig Indizes dran machen. Und dann nenne ich es lieber Heter. Heter ist nun mal von der Physik verbraucht und die wissen es überhaupt nicht, was es ist oder was sie wollen. Deswegen habe ich mich absetzen wollen von Heter. Es ist aber eigentlich, es ist Heter, aber spezifizierter, als es früher immer gemacht wurde. Es ist auf jeden Fall bewegter Stoff. Nicht dieser letzte Äther, der einzige, den es vielleicht gibt, aber das müssen wir dann nochmal länger besprechen, ausführlicher.
Ja, gern. Müssen wir, weil da steigen sonst die Leute ein bisschen aus. Es ist auch so, also auch jetzt, was diese Planetenbahnen und so weiter anbelangt, es ist nicht alles immer leicht zu erklären, auch in deiner Theorie. Man muss sich dann, wenn man da jetzt neugierig wird, dann wirklich selbst ein bisschen drum bemühen und tiefer in das Ganze einsteigen. Und du willst ja auch, dass andere Forscher und Forscherinnen sich deine Theorie oder dein Postulat da irgendwie anschauen, anlesen und in eine Diskussion mit dir gehen, sodass vielleicht irgendwann einmal aus dieser noch nicht physikalischen Theorie vielleicht wirklich mal eine physikalische wird, vielleicht auch, dass Mathematiker sich da finden, die sich dieser Thematik annehmen. Du hast dich sehr viel mit Fraktalen beschäftigt, ja, du hast auch die Zwillingsmethode entwickelt, vielleicht kommen wir dazu auch noch. Aber ich glaube, dass das Thema Äther, das ist wirklich wichtig, denn das wurde ja, im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde das postuliert, dann wurde es in Michelson-Morley Experiment widerlegt und da ging die Kontroverse schon los. Einstein soll es dann in einem Vortrag 1920 echt wieder eingefordert haben und gesagt haben, eigentlich bräuchte man ihn wieder. Aber in jedem Fall, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass das, was da wirbelt, ist ein Medium, das jetzt in der Mangelung eines besseren Begriffes feinstofflich ist, ja, kann man das sagen?
Ja, und es ist eben so, dass es da einen direkten Zusammenhang zur Materie gibt. Dieses Medium ist nicht einfach zusätzlich und unabhängig da, sondern es ist um jede Materie drumherum, weil es durch das Wirbel die Materie erstmal hervorbringt.
Also dieser Äther und die darin enthaltenen Wirbel sind fundamental. Die Materie ist dann eigentlich nur eine sekundäre Erscheinung, die ständig neu gebildet werden muss.
So ist es, ja. Weil wir vorhin schon, wie du vorhin sagtest, Masse ist der Hohlraum im Wirbel. Und wenn wir die Masse sehen, dann muss ja der Wirbel noch drumherum sein, um diesen Hohlraum zu bilden. Ja, und das ist das, was man so im Sprachgebrauch Aura nennt, was auch abgestritten wird, dass es existiert.
Oder Feld?
Feld, genau, Magnetfeld, was ich gerade jetzt sagte von dem Tornado. Ob das Magnetfeld ist oder noch höheres Feld, gibt ja diese Informationsfelder und so. Das sind ja auch wieder nur die Felder, die wieder die Magnetfelder erzeugen. Also das ist alles eine Hierarchie, wo eine in die andere eingreift und also man dürfte das überhaupt nicht unterbrechen. Nicht eine einzige Ebene dürfte fehlen, dann sind die unteren alle weg. Die gröberen sind dann alle weg. Und solange etwas in der Realität als Materie da ist, ist es noch sauber eingebunden. Und wenn jemand irgendeine tolle Waffe baut, um da drin rumzufuschen, dann wird einfach Materie verschwinden. Das ist dann die Folge. Mhm. Daran erkennt man es, dass man da wirklich in das Gefüge eingegriffen hat.
Aha. Das ist also wirklich eine ganz wichtige... Achtung, bitte nicht am Mikro anstoßen, sonst
ja, ich habe mich am Kopf gekratzt.
Haut's alle vom Hocker. Das ist also wirklich ein ganz zentraler, wichtiger Punkt bei dem Ganzen, was wir heute Abend besprechen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also diese asymmetrischen Wirbel, die also aus all diesen Teilen bestehen, aus einem Sog und aus einem Strudel, das ist, wenn man drauf schaut, und aus unten kann man sagen, da hat irgendwer mal gesagt, der Sprudel.
Nein, der Sprudel ist oben, wo es rauskommt.
Also, wo es rauskommt, genau, Entschuldigung.
Strudel ist, wo es reingeht, aber das, was außen, diese Rückführung vom Sprudel zum Strudel, das ist genauso wichtig, das ist ein geschlossenes System.
Ja, genau.
Und wenn man kann sich schon angenähert mit Torus vorstellen, aber es ist leider eben, es muss oben größer sein, damit dieser Sog erhalten bleibt.
Das Ungleichgewicht da ist.
Ja, ja.
Die Eiform, das passt ja wunderbar zu meiner Sendung, ne? Wie du sicher vielleicht schon bemerkt hast, das Logo der Sendung ist ein Ei.
Ja.
Hat aber völlig andere Gründe, aber passt natürlich wunderbar. Eine Frage kommt da schon aus dem Chat, Frage an den Gast. Wie viel Intuition steckt in Ihrer Erkenntnis und wie viel Mathematik? Kannst du das irgendwie so, kannst du das sagen, wie viel da?
Also viel mehr Intuition.
Also auch du hast da quasi intuitiv bist da reingegangen. Das ist eigentlich so quasi eine fast agnostischer Erkenntnisstrom, den du da. Kann man das so, oder ist das überspitzt?
Kann ich jetzt gar nicht so. Also ich habe. Was die Fraktale betrifft, habe ich viel gerechnet, aber ich habe dann eine Schlussfolgerung rausgezogen. Was ich dort gefunden habe, das hat dann wieder Einfluss auf die Wirbel gehabt. Und im Grunde sind ja Wirbel auch Fraktale. Das sind eigentlich Fraktale in der Realität.
Also selbstähnliche Strukturen,
ja,
die
weil
sich wiederholen.
Eben, weil die sich wie eine Iteration immer... Die drehen sich und wiederholen immer den gleichen Vorgang. Und wenn sie an einem Hindernis vorbeikommen, machen sie dort immer wieder dieselbe Zacke und so weiter. Das ist genau das, was in der Mathematik abläuft, an so einem Punkt, wo iteriert wird. Iteration ist ja eine Schleife an einem Punkt. Eine bestimmte Gleichung wird da immer wieder wiederholt. Und dann wird geguckt, die Zahl, mit der da immer wieder so im Kreis gerechnet wird, bleibt die an der Stelle oder bewegt die sich irgendwo hin, auf Null zu, auf eine feste Zahl oder nach unendlich. Die ist auch zweidimensional mindestens, sonst kann man kein Bild draus bilden. Und was am Ende übrig bleibt, ist sozusagen was Stabiles. Und der Wirbel ist auch was Stabiles. Wenn er lange lebt, und Tornado lebt ja relativ lange, hat er stabile Energieverhältnisse. Und das kann man in der nichtlinearen Dynamik mit diesen Fraktalen untersuchen. Also das sind dann Analogiebeispiele. Das hat auch lange bei mir gedauert zu erkennen, dass die Wirbel Fraktale sind. Man sucht immer die Fraktale in der Umgebung, wo also in Büchern und so wird immer über die sagen wir mal, Landschaften, Berg, diese Horizont, diese Profile, dass die fraktal sind, oder auch Bäume sind fraktal, oder Landkarten Küsten, und Küsten, genau, das Wort wollte ich die ganze Zeit. Aber das ist nicht alles. Im Grunde ist alles auch nochmal auf Wirbel zurückzuführen. Gerade eben Bäume, ne? Da sieht man es am besten. Man wird es auch an Wolken sehen, die sind ja das Ergebnis des Wirbels. Das sind ja eigentlich Nebenprodukte. Selbst da, wo kein Tornado ist, ist doch die Wolke aus einem Thermikschlauch entstanden. Da geht ja auch schon Luft hoch, sonst existiert die Wolke nicht. Mhm. Also ich bin Segelfliegerin in meiner Jugend gewesen. Ich weiß da ganz genau, wie viel da los ist am Himmel. Und alles unsichtbar, ne? Man muss ja dann diese unsichtbaren Thermikschläuche nutzen, um hochzukommen.
Ja.
Und wo eben eine Wolke ist, ist auch ein Schlauch. Ist bloß die Frage, ist der groß genug für mein Flugzeug? Mhm. Also das ist da auch so ein Beispiel, warum ich dann das alles verbinden konnte. Man muss eben die Erlebnisse noch haben.
Und du hast Bild 6, Bild 7 und Bild 8, da haben wir dann auch Beispielfraktale angegeben. Willst du auf das jetzt schon eingehen oder erst später?
Ich weiß gar nicht, ob wir heute dazu kommen. Das muss erst mal sehen. Das ist wirklich ein Thema für sich.
Okay.
Es ist ein Wahnsinnsthema für sich. Also es ist der goldene Schnitt, der da abgebildet wird in den letzten beiden Bildern. Aber ich würde erst mal nur die Wirbel machen. Weiß nicht. Warten wir mal die Zeit ab. Nicht, dass wir von den Wirbeln zu wenig gesprochen haben.
Alles klar.
Wir haben nämlich zum Beispiel den Torquato noch gar nicht richtig erklärt. Die Grundstruktur ist Torus asymmetrisch, das stimmt. Aber er hat auch immer innere Substrukturen. Das ist nämlich oben nicht zu sehen bei dem Bild 1. Und im Bild 3, wo diese beiden Uratome zu sehen sind, da ist jetzt auch die Vergrößerung nicht ausreichend. Da haben also diese Linien, die hier sind, die haben noch einmal Spiralen drumherum. Das sind wie so spiralisierte Drähte. Und die wieder, und die wieder, und die wieder. Das sind in 7 Ebenen haben die sich gegenseitig spiralisiert. Das ist jetzt eine Sache, das müssen wir dann nochmal extra besprechen, aber
Moment. Was meinst du jetzt mit 7 Ebenen haben sich die spiralisiert? Meinst du, dass diese Verwirbelung, die man da jetzt sieht bei Bild 3, das ist quasi nur die oberste Ebene und diese Linien selbst, die wirbeln dann wieder in sich?
Ja, genau. Die sind vorwärtsgehende Spiralen. Von oben runter, wie die Pfeile sind, aber jetzt müsste man die Pfeile noch um sich selber drehen, ne? Dann wären das, würde man das sehen. Und jede dieser Gedrehten hat wieder eine Gedrehte.
Okay.
Und hier ist es aber nicht so, dass alle aus einer kommen, dass man die aufziehen könnte zu einem einzigen Schlauch, sondern es sind 10 getrennte Schläuche, wenn man sie öffnet. Wenn man sie rauszieht und aufmacht, das sind ja außen 2,5 Umdrehungen und innen 2,5. Das wären also 5 Umdrehungen mal öffnen, dann hat man einen einzigen Schlauch. Also der, wo diese roten Pfeile drauf sind zum Beispiel, ist der gleiche, der kommt ja dann unten wieder an. 2,5 Mal und dann innen auch. Und das ist aber jetzt ein natürlicher Wirbel, der immer von selbst entsteht, in der Mikrowelt, aus dem alles besteht. Und in allen Ebenen. Der ist also wirklich real existent und von dem müsste man eigentlich anfangen zu erklären. Aber den habe ich natürlich in der genauen Form erst später entdeckt, als ich die Theosophie gelesen habe. Dieses Bild dazu wusste ich nicht. Also das ist wie eine Erleuchtung gewesen, als ich das gesehen habe. Ja.
Das war also so ein fehlender Part in deinem Wirbelbild.
Ja. Weil es ist ja immer so, es gibt 2 Wirbel, rechtsdrehend, linksdrehend, eine dritte Richtung gibt's nicht. Und damit muss man dann umgehen können. Das macht die Sache kompliziert, aber nur dadurch existiert eigentlich nur alles.
Eine interessante Zwischenfrage ist da im Chat schon, ich muss sie dann immer wieder stellen. Die 3D-Hauptform des Torcados erinnert mich an die 2D-Form einer bifilar gewickelten Spule von Tesla, die zur Ausbildung von Longitudinalwellen führt oder führen soll, wenn ich mich nicht ganz irre. Kannst du da was damit anfangen?
Ja, die Longitudinalwellen sind hier einfach der Wirbelkern. Auch was der Professor Meil macht, seine Skalarwellen sind eigentlich nur Wirbelkerne. Er hat einen hineinführenden, also diese Flachspule, ja, dann geht es in die Antenne, dann kommt der Kern und dann öffnet sich es wieder praktisch im Empfänger. Quatsch, falsch rum. Im Empfänger geht's rein. Ja, klar. Also Antenne oben und Empfänger unten. Bei Meil müssen sie gleich sein, damit die Resonanz entsteht. Aber wenn es lebendig ist, wenn es von selber läuft, ohne dass man Energie reinsteckt, muss natürlich das obere etwas größer sein. Aber die ganze Verbindung zwischen beiden, die bei den Skalarwellen unsichtbar ist, ist einfach nur eine Kernphase.
Okay. Der Menschheit Bild 3 zeigt eigentlich den Aufbau eines Atoms und der Hohlraum im Wirbel.
Nein, nicht eines Uratoms.
Okay, aber nur.
Davon existieren 18 im Wasserstoffatom. 18 Stück davon.
Okay, also ich lese das Kommentar fertig. Also er sagt ja, das zeigt den Aufbau eines Atoms. Und der Hohlraum im Wirbel würde erklären, warum der Atomkern fast nichts enthält, wie sie in der Physik immer sagen. Das finde ich doch interessant, die Aussage.
Ja, aber in diesem Zahlenverhältnis ist es ja gar nicht so. Hier sieht ja relativ dick aus, der Kern, ne? Das müsste eigentlich Faktor 1000 anders sein. Mhm. Also dieser Wirbel hier ist das Uratom, das darf man nicht verwechseln. Anu wird es auch genannt. Kommt man vielleicht besser, um das zu unterscheiden. Anu. Da haben wir also auch von der Größe her, wenn man die 18 Stück, die das Wasserstoffatom bilden, wenn man die zeichnen würde, dann würde man nur Punkte sehen auf dem Blatt Papier. Also das Blatt Papier ist vielleicht das Wasserstoffatom und dann fast unsichtbare Punkte, 18 Punkte draufmalen, um zu sagen, das ist jetzt das Zahlenverhältnis von diesen kleinen Wirbelchen und dem Atom selbst, wo wir da einigermaßen Größen kennen aus der Physik. Und vielleicht hier die Quantenwellenlänge oder so.
Und diese 18 Uratome wirbeln dann im Verband und bilden so das Wasserstoffatom oder wie?
Ja, ja, und zwar ganz, ganz genau geordnet. Da gibt es eben in dem Buch Okkulte Chemie Zeichnungen. Die haben, vielleicht müssen wir doch jetzt mal, wenn wir schon bei dem Thema sind, etwas zur okkulten Chemie sagen. Soll ich das machen? Oder?
Ja, bitte. Ja, ja, ich überlasse das jetzt ganz dir, wie du da jetzt da vorgehen willst und wie du da jetzt
die ganze... Eine Sache habe ich noch immer laufend vor zu sagen, bevor wir damit hier anfangen. Ein Punkt für den Torcado, was wichtig wäre, er muss sich ernähren. Also ja, genau. Es ist ein Wirbel, der Input braucht. Und zwar steckt er immer in einem Überwirbel. Man würde sagen, in der Physik in einem Feld und das Feld übergibt ihm Energie. So, da gibt es ganz engen Zusammenhang. Dieser Überwirbel hat ja auch man sieht ja hier bei diesen kleinen, dass diese Spirillen nennt man diese Subbewegung und die sind in dem Großen genauso drin, einem Überwirbel, in dem jeder Torcado drin steckt und lebt. Er lebt regelrecht und muss ernährt werden. Und er wird genau so groß werden, wie diese Schwingung in der Umgebung groß ist, was die für eine Wellenlänge hat. Er passt sich dieser Wellenlänge an.
Also Es braucht eine äußere Strömung, aber du sagst Schwingung?
Ja, eine Strömung, die auch pulsiert. Ja?
Ah, okay. Die schwingt.
Selbst, das ist eine die selbst spiralisiert und da klingt es sich praktisch rein und saugt die Energie ab, aber es kann er nur, wenn er passend ist. Deswegen wird es sich nie zu groß und nie zu klein bilden, wenn er von selbst sich bildet in dieser Strömung, sondern so, dass er dran passt. Ich sag immer, wie ein Baby, was an die Mutterbrust passt, ja. Wenn er da wenn meinetwegen an der Elefantenbrust könnte sich ein Menschenbaby nicht ernähren. Die wäre zu groß. Oder umgekehrt. Ja. Das Elefantenbaby würde bei einem kleineren Tier, bei einem Wolf oder bei sonst was überhaupt nicht leben können. Es muss passen. Und so ist das hier bei den Wirbeln auch.
Muss in Resonanz sein oder so.
Muss in Resonanz sein, genau. Ja. Das muss nicht genau 1 zu 1 sein, das kann auch 1 zu 2, 1 zu 4. Aber ich glaube, bei größeren Zahlen wird es dann schon wieder schwieriger. Es hört dann wohl auf. Ein paar Größenordnungen, ein paar Verdopplungen schon noch, aber dann nicht mehr. Dann reicht es wieder nicht, um diese ganzen Verluste auszugleichen. Es gibt immer die Verluste. Und man fragt sich ja immer, wieso fällt die Erde nicht in die Sonne? Da heißt es, ja, das ist einfach so ein sauberes Vakuum, da gibt es keine Störung. Das ist Quatsch, es gibt genug Störungen da draußen.
Stimmt allerdings, ja. Es gibt immer wieder, es gibt also auch, Plasmaströme, die von der Sonne ausgestoßen werden. Es gibt ja auch interstellare Wolken und so weiter. Du erwähnst auch öfter den Photonenregen, das ist schon lange nicht gehört. Ja. Das vielleicht, wenn wir Zeit haben, möchte ich auch noch eingehen. Ja, also es gibt da durchaus auch Reibung eigentlich, ne?
Ja, genau. Und da muss auch die Erde sich ernähren. Und die ernährt sich in der Strömung des Sonnensystems, von dem ich vorhin sprach, von dieser flachen Strömung, diese Hadesströmung, die sich mit Verdoppelungsschritten pro Umkreisung nach außen bewegt und wieder zurück. Sie hängt ja zwischen oben und unten. Und dieser große Wirbel des Sonnensystems macht das Gleiche. Er hängt in einer Strömung der Galaxis. Aber jetzt nicht vom Galaxiskern, wie wir den jetzt kennen, sondern da ist nochmal dazwischen ein System. So ein gemeinschaftliches System mit dem Sirius. Die haben auch nochmal eine Sonne, die man nicht sieht. Aber, und dieses System ist dann erstmal an den Kern gebunden. Sonst hätte man nämlich, wäre es nicht möglich, dass die Sonne vor dem Galaxiskern rückt. Das macht die manchmal. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Anschauungssache, wo ich dann Hinweise kriege, dass das gar nicht anders sein kann. Dass die brauchen immer einen Winkel, einen Öffnungswinkel zum nächsten System, damit sie da drin schwingen können. Das ist alles, auch diese Präzision ist kein Zufall und das kann man nicht korrigieren. Es ist notwendig.
Ja, also diese eiernde Bewegung, die die Erdachse macht.
Ja, das ist das Pumpen. Damit pumpt die sozusagen ihren Weg frei. Also sie pumpt sich in dem Weg, sie arbeitet sich drin vorwärts, sie greift Energie ab damit. Es geht nicht senkrecht und es geht auch nicht parallel.
Aber es müssten dann andere Planeten auch einen Präzisionszyklus haben, ist das so?
Ja, richtig, hat jeder.
Aha, noch nie gehört, okay.
Ja, das Ernähren, das wollte ich bloß nochmal sagen, das ist was ganz Wichtiges. Und es ist zwar so, dass man vom höheren System Energie kriegt. Das größere System ist aber das feinere, ja, das ist das ältere. Und das jüngere System ist das System, was gerade erst entstanden ist und was am Wachsen ist. Die älteren wachsen nicht mehr. Die sind schon so weit im Gleichgewicht, dass die nicht wachsen brauchen.
Also so wie du gesagt hast, dass dieses Uratom dann noch aus 7 weiteren, glaube ich, Stufen besteht, das wären dann die älteren Systeme und das, was
genau,
wir dann...
Genau, die feineren. Die feineren sind die älteren.
Und das, was wir dann als das Uratom da veranschaulicht sehen, das wäre das jüngste und das Heliumatom ist dann noch jünger, weil das dann quasi eine Wirbelstruktur aus Uratomen ist.
Ist das, ja, kann man so das Wasserstoffatom sagen? Auch schon.
Wasserstoff.
Ja. Alle Atome, die wir haben, sind nur aus U-Atomen zusammengesetzt. Und das ist alles wunderbar. So, jetzt sind wir beim nächsten Thema, ne? Was wir die ganze Zeit schon jetzt anfangen wollten. Also Ernährung ist jetzt abgeschlossen. Ich wollte bloß eigentlich gerade nochmal sagen, die Quelle der Ernährung kann man überlegen. Es ist sowohl von außen als auch von innen. Und von innen ist es diese Erzeugung der Ordnung. Wenn ich also aus einer Unordnung eine Ordnung erzeuge, spare ich Platz. Und da entsteht neuer Sog. Und dieser neue Sog ist eigentlich der Antrieb, der gesamte Antrieb des Weltalls. Wenn das Weltall nicht innerlich wächst, das muss nicht außen wachsen, sondern innerlich immer mehr Ordnung macht, bekommt es immer mehr Antrieb.
Das ist interessant. Also Tom Campbell,
wie das Aufziehen einer Uhr. Ja.
Tom Campbell sagt exakt das Gleiche. Also das ganze Ziel des Spiels ist, die Entropie zu senken.
Ja.
Sagst du auch?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn mal die maximale Ordnung erreicht ist. Das kann ich jetzt nicht, habe ich eigentlich noch nie überlegt, aber es scheint noch eine Menge Unordnung da zu sein. Es wird ja auch viel gependelt, es gibt ja viel Zerfall.
Ich glaube, darüber müssen wir uns ja keine Sorgen machen, oder?
Ja.
Wir haben jetzt ja genug damit zu tun jetzt.
Das denke ich auch.
In der Phase, da wird schon was sein dann.
Ja, es ist also immer die Frage, wenn es heißt, ja, Ernährung von außen, wo kriegt denn das Außen seine Energie her? Wo ist denn Schluss? Ne? Muss doch immer wieder das nächste Außen gesucht werden. Das sind ja Hierarchien. Jede Wirbel, wie das Sonnensystem, steckt in der Galaxis. Die Galaxis auch wieder in so einem Galaxisgruppe. Die hat genau so einen Zusammenhang, so einen wirbelmechanischen. Und irgendwann Metagalaxis ist das, zumindest was wir wissen, wo das Universum zu Ende ist. Dann wird die Frage stehen, wo kriegt das seine Energie her? Man kann es nicht bloß von oben runter pumpen. So geht das ja gar nicht. Aber es ist ein Hin- und Herschwingen. Und der eigentliche Antrieb ist neue Ordnung, ist Wachstum. Und ich sehe das immer an dem Baum, wenn der Blätter bildet. Die haben nämlich...
Du kannst das Telefon übrigens einfach liegen lassen. Wir brauchen, wenn dann Skype abbricht, dann einfach auflegen und dann kann ich dich aufs Telefon anrufen.
Ja. Das Blatt am Baum hat... ist das Einzige, was noch richtig wächst. Der Baum wächst zwar auch, aber so langsam, ne? So was im Frühjahr da passiert, das ist genau die Stelle, wo die Ordnung zunimmt. Und das ist das, wovon der Baum lebt. Ohne Blätter lebt er nicht. Mhm.
Und du vergleichst ja dann auch quasi so, du spekulierst dann ja auch, dass vielleicht also Galaxien und so weiter oder noch größere Strukturen vielleicht die roten Blutkörperchen eines riesigen, vielleicht humanoiden Lebewesens bilden.
Ja, das hat wieder mit den Fraktalen zu tun.
Ja.
Weil ich aus dem goldenen Schnitt einen Menschenschädel, also einen humanoiden Schädel berechnen konnte.
Das sieht man im Bild 7, oder?
Ja. Mal gucken, ob das Bild 7, ja, wird schon stimmen, du hast es sicher jetzt dran.
Es sieht dazu ähnlich aus, man sieht die Augenhöhlen.
Ja. Und das ist eigentlich eine Umformung von Bild 8. Bild 8 gibt es auch, ohne Zwillingsverfahren und mit Zwillingsverfahren an einer anderen Stelle entsteht dann Bild 7. Das ist mit Zellteilung sozusagen. Bild 8 ist ohne Zellteilung, ist sozusagen eine rein geistige Form. Und das ist hier alles goldener Schnitt. Im Komplexen, goldener Schnitt im Komplexen, macht diesen Schädel. Natürlich jetzt eine goldenen Schnittgleichung, die sehr einfach ist. Ich meine, man könnte mit komplizierteren, komplexen Zahlen dann auch noch den Rest finden. Ja, also hier ist sozusagen ein Chakra abgebildet, das Stirnchakra oder das Nasenchakra, je nachdem, wie man es sehen will, von oben. Die Spitze von... Aber das ist jetzt zu kompliziert. Das würde wirklich eine Stunde brauchen, um jetzt in dem Bild eine Erklärung zu bringen. Da habe ich auch Videos online. Also da kann man sich 2 Stunden lang angucken über Fraktale. Da habe ich das alles ganz genau erklärt.
Vielleicht sollte man das kurz, also ich habe 2 Webseiten von dir verlinkt. Website von Gavi Müller, die Viva Vortex und dann die Website des Vereins Perlen.
Ja, Verein. Und da ist das drin. Bei Perlenschnur ist bei Videos... unsere eigenen Veranstaltungen und da gab es letztes Jahr auch das Thema Fraktale.
Genau.
Und da habe ich den ganzen Tag über Fraktale gesprochen und da wurde ganz genau drüber geredet, wie man rechnet und was man rechnet. Und ich habe auch bei auf der eigenen Webseite, die ich schon seit 10 Jahren, seit 2007, da habe ich das habe ich später gemacht. 2012 habe ich Videos aufgenommen, genau zu dem Thema, zu diesem goldenen Schnitt. Und zwar heißt das Fraktalscaling mit C in der Mitte.
Findet man auf der Videoseite von der Perlenschnur-Seite?
Ja, nee, aber bei YouTube jedenfalls. Okay. Ich habe die privaten dort nicht unbedingt verlinkt.
Ah, okay. Da muss man dann...
Fraktalscaling mit 2x C geschrieben, findet man das.
Okay. Wie schreibt man nochmal? Wie?
Fraktal und dann Scaling mit einem großen S und vorne ein C drin und hinten ein C. Also Fraktal nicht mit K, sondern mit C geschrieben.
Okay. Und das muss man auch dazu sagen, wie viele dieser Themen, ich meine, du beschäftigst dich da schon seit Jahrzehnten damit und vieles können wir da jetzt nur anschneiden. Wir können da teilweise wirklich nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen und das vielleicht in folgenden Sendungen dann noch detaillierter darauf eingehen, würde mich sehr freuen, aber heute jedenfalls können wir eigentlich nur so ein bisschen einen Überblick geben. Ne?
Ja, deswegen habe ich es jetzt kurz erwähnt, wegen diesem Bild. Ich gehe davon aus, mit biologischen komplexen Zahlen bekommt man den gesamten Körper. Aha. Und natürlich ist das jetzt nicht original Mensch, da sind sogar Katzenpupillen drin und so. Aber das ist ja auch eine Abweichung, die wir durch diese primitiven komplexen Zahlen kriegen können. Das Ding wird ohne Gene gerechnet. Ich habe hier nur eine Bildungsformel für einen goldenen Schnitt.
Ich würde dann auch erklären, wie wissen die Zellen, wie sie sich anordnen sollen. Ne? Das wäre dann irgendwo eine Erklärung. Das wird auch
irgendwie das war das Zwillingsverfahren wieder, ja. Aber die Tatsache, dass so ein Bild entsteht, ohne Gene, bedeutet, es geht ohne Gene. Und die Gene müssen was anderes sein. Die Gene bilden eine Abweichung. Es ist doch so, dass manche, zum Beispiel Würmer, haben mehr Gene als der Mensch. Die brauchen das, um nicht als Mensch auf die Welt zu kommen. Die müssen sozusagen sich abschirmen von der Natur, die ihnen immer wieder Arme und Beine machen will.
Also genau andersherum eigentlich als die traditionelle Wissenschaft.
Was mich zu dieser Vermutung bringt, die auch andere haben, rein intuitiv, um uns herum ist dieses Feld, was uns den goldenen Schnitt bringt.
Auch wieder Involution hängt das auch zusammen, oder?
Ja, genau. Ich kann dich damit auch begründen, dass die Involution stimmen könnte. Nicht bloß aus einem Gefühl heraus, sondern das kann ja jeder nachrechnen. Dieses Fraktal kann jeder rechnen. Das ist ja nichts, ist ja keine künstlerische, kein Werk eines Künstlers oder so, sondern mathematisch nachvollziehbar. Ist natürlich jetzt eine Interpretationsfrage, wenn man sagt, also Zufall ist das, jeder Frosch sieht so aus oder eine Nuss sieht auch so ähnlich aus. Viele Sachen, die eben wie ein Gehirn wieder aussehen, ne? Aber das hängt ja damit zusammen, dass dieser goldene Schnitt sowas produziert.
Bild 6 sieht ja aus wie eine Lunge, oder? Oder was?
7? Ja. Bild 6 ist eine andere Gleichung gewesen, nicht der goldene Schnitt. Das war die Vierpol-Gleichung. Auch eine einfache Gleichung, die ein bisschen anders ist als das vom Apfelmännchen, aber mit Nenner und Zähler. Und die war eigentlich mal ein Stern am Anfang und mit dem Zwillingsverfahren, wo ich zwei Bilder gleichzeitig parallel rechne, die miteinander verkoppelt sind. Ja, wo man sagt, so ein kleines Energiequäntchen wird hier in jeder Iteration übergeben von Bild A nach Bild B und bei dem einen Plus, bei dem anderen Minus und die pendeln dann hin und her und bilden plötzlich ganz andere Fraktale. Und das ist sozusagen bei einer Zellteilung passiert das ja, dass zwei gleiche Zellen nebeneinander dann nochmal wie eine Art Schwebung erzeugen aus ihren beiden Schwingungen und neue Frequenzen und das ist ein neues Bild dann. Das wird eigentlich ein neuer Schwinger, kann man sagen. Schon wenn sie zu zweit sind, haben sie eine dritte Schwingung drin. Und was wir hier sehen, hatte ich mal vor vielen Jahren, das war schon damals, bei der Akademie habe ich das Bild schon gemacht. Wann war das? 94, 93, ach nee, noch eher 88. Da sah das aus wie ein Engel. Da war der Kopf ganz dunkel, also das sieht man nicht mehr so richtig. Früher hatten wir viel weniger Pixel, da war das sozusagen gröber gemacht. Es war erschreckend, wie eine Fliege, keine Ahnung. Jedenfalls ist das ein Unterfraktal, was mit wachsender Verkoppelung wie vom Himmel steigt und auf das Hauptfraktal sich aufsetzt. Sieht aus wie eine Landung. Und davon habe ich auch bei Fraktalskelig ein kleines Filmchen von 1-2 Minuten, wie das da einlandet und das ist hier bloß mal eine Nahaufnahme. Also mit den Fraktalen kann man eine ganze Menge machen, mehr als sonst so üblich ist.
Okay, und das ist führt jetzt zwar ein bisschen weg von dem Thema, das wir heute behandeln wollen, aber es hängt natürlich alles zusammen. Aber du sagst, dass diese Fraktale, die erklären eigentlich die Formen, die in der Natur entstehen. Ich meine, das ist ja eigentlich jetzt nichts Neues, das vermuten ja viele, ne? Weil ja, also man kann ja aus Bäume, Farne natürlich, das alte bekannte Beispiel und so weiter beten. Es gibt ganz viele Dinge in der Natur, die offensichtlich fraktal sind, ne? Zum Beispiel, ich glaube, chinesischer Kaffeeol oder so ähnlich heißt das. Da hast du ja auch irgendwo ein Bild, also am Ende der Bild-Zeitung, am Ende der Bild-Seite findet sich ein Link, da steht weiteres Bildmaterial von Gabi Müller und da findet man dann, kommt man dann auf eine Facebook-Page und dort finden sich dann viele weitere Fraktale, die du so gerechnet hast. Und aber so die Kernaussage, wenn ich das jetzt irgendwie versucht herauszuarbeiten, ist, dass es also, dass diese Fraktale tatsächlich alle Formen, auch beim Menschen, bei Tieren und so weiter, bilden.
Also das ist jetzt eine mathematische Spielerei gewesen.
Ja.
Ob die in der Natur existieren, ist eher noch unwahrscheinlich.
Okay.
Die Natur macht Wirbel. Wir müssen mit Wirbeln anfangen.
Ja.
Die Wirbel als Fraktale ernst nehmen, dafür die Gleichung suchen. Ich habe da auch schon angefangen, aber das ist eine Arbeit, da brauchen hunderte Leute, die ja 100 Jahre sich da reinwerfen. Ja? Oder weltweit muss das mal aufgenommen werden. Das ist aussichtslos als Einzelperson.
Ja.
Um da Ergebnisse, weil das splittet sich ja, die kleinste Änderung splittet ja alle Strukturen wieder auf in völlig neue. Also das sind ja eher noch Universen, die man da alle durchcheckt, wenn man sowas rechnet. Mögliche Universen. Und wir haben nur eins davon. Und um jetzt was zu finden, was bei uns realisiert ist, da muss man schon mehr in die Mathematik stecken, mehr Anpassung.
Meine Synapsen sind schon voll durcheinander gewirbelt, schreibt Wirbelwind im Chat. Ja, so kann es dann passieren. Aber eine andere Frage, die ich recht interessant finde, die ich jetzt kurz reinwerfen möchte, und wir kommen jetzt ja wieder dann zu den Wirbeln zurück. Die höchste Metaebene besteht auch aus Wirbeln oder geht der Raum in infometrische Strukturen über? Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Die Frage Nummer zwei, auch
informatische. Der meint bestimmt ist Informatik, ne? Oder Informationen.
Wahrscheinlich. Vielleicht mache ich das noch genauer ausführen. Aber im Prinzip, die höchste Ebene besteht auch aus Wirbeln, oder?
Ja.
Also, und geht das dann irgendwann?
Alles Wirbel in Wirbel in Wirbel. Und hier kann man nämlich erklären, warum alles eine Einheit ist. Das wird auch immer esoterisch so verschwommen dargestellt. Wir sind alle eins. Also wer das sehen kann, wer das fühlen kann, der hat es ja gesehen. Aber ich kann es jetzt einigermaßen erklären für diejenigen, die das erklärt haben wollen. Das will ja nicht jeder unbedingt erklärt haben. Dass also dieser Sog, der in dem Wirbel von selbst entsteht, das ist nun mal so bei Wirbeln. Ja, also eine Strömung hat ja immer verschiedene Geschwindigkeiten und da gibt es eine Stelle, wo die Maximalgeschwindigkeit ist. Und senkrecht zu dieser Maximalgeschwindigkeit entsteht ein Sog. Das ist Physik. Also das ist die Hydrodynamik, die man seit 200 Jahren kennt. Ja. Und darauf basieren viele Geräte.
Flugzeuge passieren letztendlich auch drauf, ne?
Ja, oder auch Venturi-Rohr oder diese ganzen Düsen, Sprühdüsen und so, jeder Haarspray und es ist einfach nur diese Verengung, wo dann senkrecht dazu man muss eine Strömung erzeugen mit einer Verengung und senkrecht dazu gibt es einen Sog. Und dieser senkrechte Sog pumpt sozusagen das Innere des Wirbels leer. Und wenn das erstmal passiert ist, das ist auch so ein dynamischer Vorgang. Das ist eben alles sehr beweglich. Man kann da nicht eine Endlösung von Anfang an angeben, wie das immer die Physik will. Der saugt dann später von außen wieder was rein, weil er ja eigentlich von diesem Stoff, der drin war, jetzt hohl ist und dieser Unterdruck will sich ausgleichen. Das ist wie wenn ich aus einer Wasserflasche Wasser ausgieße, da muss Luft rein. Lass ich nicht zu, dass Luft reinkommt, dann geht das Wasser nicht raus. Also gleichzeitig kommt was rein. Und dieses Klein, was dann reinkommt, ist feiner. Und das ist schon wieder eine Feinstofflichkeit, die jetzt woanders wieder verschwindet und dort einen Sog erzeugt. Und dort muss wieder was Feineres rein. Und das ist eine ganze Kette, dass immer das Feinere, was das Ganze umgibt, auch die Bewegung mitmacht. Das verbindet uns in den Ebenen.
Und somit erklärst du, dass wir alle eins sind.
Ja.
Weil wir alle Teil eines riesigen, gigantischen Wirbels sind.
Ja, aber die sind dicht sozusagen. Es ist immer eine dichte Masse um uns rum. Wie unter Wasser sind wir. Wie im Meer. Und wenn wir da einen Hohlraum haben, saugt es Wasser rein, wenn es kann. Und dort, wo das hergesaugt wird, entsteht wieder eine Blase, die gesaugt werden, die voll gefüllt werden muss. Ja, es muss immer, das ist wieder Physik, dass man immer Feineres haben muss, um dann ein Gleichgewicht zu machen. Und so wird die grobe Ebene, in der wir leben, mit den Allerfeinsten verbunden. Das ist über die Allerfeinste, mit der wir noch zu tun haben, ist in 7 Hierarchien über uns, weil wir nämlich selber aus 7 Hierarchien bestehen. Aber wie gesagt, es gibt noch hunderte mehr. Das sind dann sozusagen die Ebenen über Gott. Wenn man mal die 7 da als die göttliche bezeichnen, so wird das auch gemacht. Die letzten 3 werden göttlich genannt. Aber die sind ja schon so unvorstellbar fein und unvorstellbar alt.
Gehen wir die mal durch, also diese 7 Ebenen, weil ich glaube, das sind also diese verschiedenen Äther, die da irgendwie hierarchisch angeordnet sind. Ja. Können wir die mal durchgehen, die
7? Also unsere Ebene hat erstmal 7 Zustände und nicht bloß 3. Es gibt ja fest, flüssig, gasförmig. Ja. Und dann kommen nochmal 4. Und die nennt man schon in der Physik Feld. Also Plasma ist vor dem, also die 4. Stufe, die nach dem Gas kommt, in Richtung Feiner, das ist Plasma. Und danach kommt noch eine und danach kommt noch eine. Und dann sind wir erst bei dem Uratom. Und alle, die ich jetzt gerade genannt habe, die kann die Physik erreichen mit ihren Geräten. Die kann da elektrische Felder messen, magnetische Felder, Kernfelder. Alles nur dieser Bereich. Das ist alles die physische Ebene aus den 7 Stufen. Und wenn man jetzt noch feiner geht, wenn man das Uratom zerlegt, also das, der Stoff, der das Uratom umgibt,
entweder
sozusagen,
in seine Subwirbel, in seine Spirillen.
Ne? Ja, es besteht sozusagen, es wird selbst gepumpt aus der Ebene darüber. Ja, die Ebene darüber pumpt es, also es wird umgeben, die Aura des Uratoms ist der Stoff, aus dem die nächste feinere Ebene ist, das ist die astrale Ebene. Und wir selber bestehen ja aus Atomen, also aus Uratomen und also aus Aura. Das ist der zweite Teil, der dann, und diese Aura ist für uns der Stoff der Emotionen. Emotionen sind feinstoffliche Flüsse, die wir produzieren.
Also das ist etwas, das existiert. Das ist eigentlich auf einer bestimmten Ebene genauso materiell wie dieser Tisch vor mir, nur für uns nicht in diesem Sinne wahrnehmbar. Kann man sich das so vorstellen?
Oder? Ja, die aurasichtigen Leute, die sehen die Emotionen, die sehen die in der Aura hängen. Also die wissen sofort, auch jedes Tier, ob jemand jetzt wütend ist oder nicht. Das kann man an der Aura sehen. Wer wütend ist, hat so rote Zacken und Spitzen und Pfeile und so. Und Erlebnisse, Erinnerungen, alles in der Aura zu sehen. Weil das eben feinstoffliche Zusammenballungen sind, eigentlich sind es Wirbel. Ja? Mhm. Subwirbel.
Mich erinnert das, also, und du sagst, dass nach diesen 7 Ebenen, innerhalb dessen wir uns da befinden, kommen die nächsten 7 Ebenen und dann die nächsten 7.
Ja, die nächsten, die heißen Astral, die haben auch wieder fest, flüssig, gasförmig, also es ist eine ganze Welt für sich und die hat auch Lebewesen.
Also auch in der Astralwelt gibt es dann wirklich eben tatsächlich die materielle Ebene, die feste Ebene, es gibt, das ist mich wirklich, das muss man wieder einwirken lassen, glaube ich.
Ja. Und am Ende wieder Uratome, die sehen genauso aus.
Nur kleiner.
Aber die haben eine Ebene Spirillen weniger. Die haben da nur 5 Ebenen. Die Verschachtelung Spirille in Spirille in Spirille ist einmal weniger.
Okay.
Ja, das ist das einzige Unterschied. Und wir pushen den sozusagen in die Welt rein mit unseren Emotionen. Die haben dort, sagen wir mal, eine schöne Welt, können da leben und plötzlich knallt dort ein Sturm rein, weil irgendein Mensch sich gerade aufregt. Okay. So stelle ich mir das vor. Also so müsste es auch sein.
Ja. Interessant ist, ich vor vielen Jahren einmal ein bisschen mit der Kabbala auch beschäftigt, und der Baum des Lebens, der wird genauso dargestellt. Ich weiß nicht, ob du diese Darstellungen kennst. Also wir kennen den Baum des Lebens.
Ich habe den Zusammenhang aber nicht so bis jetzt wahrgenommen.
Ja, da gibt es dann, also das sind halt dann sehr eingeweihte Schriften und so, die da irgendwo mal veröffentlicht waren im Netz, und da hat man dann gesehen, eine Darstellung, wo da ist ein Baum des Lebens und drüber dann ist der nächste Baum des Lebens, und mit der obersten Stufe, die haben sie gemeinsam. Also die oberste Stufe des einen Baum des Lebens ist die unterste Stufe des nächsthöheren und so weiter. Und das ist eigentlich exakt, was du sagst.
Ja, ne? so ist es auch.
Also in der Kabbala wird das genauso beschrieben auch.
Ja, und das wird ja auch bei den Veden beschrieben, und die Theosophen haben das auch in ihrem Buch so. Die haben es als Würfel gemalt, dass man also die 7 Stufen hat und auf der Seite noch einmal die 7 Ebenen. Und ich habe es in meinem Bild da auseinandergeklappt, dass man mal sieht, dass die eben hintereinander, man muss sie jetzt noch mal dimensional in der Größe noch mal malen, das wird da so ein riesiger Pilz. Jetzt muss man fragen, nach unten oder nach oben geöffnet, das ist nämlich beides richtig. Wenn man den Kern anguckt, dann ist er nach oben immer feiner, der Kern dieser Teilchen. Ja? Aber die sind, weil sie feiner sind, schneller und haben größere Radien. Insgesamt ist ihr Atom weitreichender, viel größer. Und damit ist es auch gleichzeitig nach außen gerichtet größer. Es ist ein Pilz nach außen gerichtet, wenn man nach hoch guckt. Diese Diskussion hatte ich mit der Christa schon, mit der Christa Jasinski in unseren Vorträgen. Und ich habe gefunden, das ist jetzt eine Hypothese, die kann falsch sein. Sogar mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit kann die falsch sein.
Alles, was du heute da sprichst, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wirklich,
ja,
oder?
Das genau.
Ist alles, so, du wirfst das mal so in den Raum. Ja,
ja, aber vieles habe ich mir schon 100-mal verifiziert, wo ich mir jetzt sicher bin.
Ja.
Und mit dieser Zahlengröße zwischen den Ebenen, da habe ich die Hypothese, das ist 2 hoch 13. Das sind 8192, genau. Möglicherweise reicht das nicht mal, dass es noch mehr ist. Aber damit lässt sich eine Menge berechnen, was wir so schon wissen. Es passt. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich ja auch. Das ist bei den Theosophen nicht, die können nicht rechnen, die haben keine Möglichkeit, das absolute Größen anzugeben. Die sagen nur, das ist kleiner, viel kleiner, die ganze Aussage.
Aber du gibst da wirklich einen Faktor an, 8192, 2 hoch 13, befindet sich jeweils zwischen diesen Ebenen. Also
ja.
Das Uratom unserer Ebene ist um den Faktor 8192 kleiner als das Uratom der astralen Ebene.
Ist und genauso, dass die nächste ist die mentale Ebene, die hat auch wieder ihre 7 Stufen. Und danach kommt die intuitive Ebene. Und danach kommen nochmal 2 göttliche Ebenen, die haben komische Namen, Ada und sowas. Jetzt gar nicht im Kopf.
In der Theosophie jetzt.
Ja,
von
in der
Männern,
Theosophie.
Die das jetzt.
Ja. Aber wir haben mit allen Ebenen zu tun. Die haben wir alle in unserem Körper. Alle 7.
Und
auch die göttliche.
Auf all diesen Ebenen existieren auch unabhängige, intelligente Wesen.
Ja. Also genau, mit denen wir Kontakt aufnehmen können, die praktisch in uns eingreifen, die wir durch unseren Willen und unser Fühlen kontaktieren können.
Mhm.
Gar nicht mal das Denken, das ist eigentlich vorbei. Die mentale Ebene zum Beispiel, die besteht aus der Materie des Denkens.
Ich meine, du hast dich sicher schon mit dem UFO-Phänomen beschäftigt.
Ja.
Kann es vielleicht sein, dass diese Erscheinungen vor allem eigentlich quasi Übergriffe aus diesen anderen Ebenen sind?
Ja. Also was wir Feld nennen, ist ja eigentlich Biofeld. Kann man herstellen. Kennst du dir die Merkabar-Meditation?
Ja.
Drunvalo Melchizedek, da sagt ja, man könnte damit fliegen, wenn man das erzeugt, dieses
Fliegen ist gut gesagt. Man kann in Gedankengeschwindigkeit an jedem beliebigen Ort des Universums reisen, oder?
Also, das auch, ja.
Aber das hat wieder. Du meinst die 7 verbundenen Atemzüge, meinst du das?
Ja.
Ah ja. Du warst ja auch einmal auf einem Seminar von Drunvalo, ne?
Ja, genau.
96 oder was, ne?
Richtig. Da ist es auch so, dass diese, dass man das mit einer Methode sozusagen assimiliert, also hier rückgekoppelt immer mehr verstärken kann. Dass man da auch wie so ein Akkumulator erzeugt, wo das immer größer wird und immer mehr ansaugt an Energie. Das ist dann nicht nur die eigene. Und das wird richtig massiv und man kann es auch sehen. Es leuchtet dann. Dann können es auch andere sehen. Also es gibt mentale Methoden, mit der eigenen Aura zu arbeiten. Die zu benutzen, wie den Anfangskeim einer eines Energiefokus. Also der Wirbel wird einfach verstärkt und zwar so, dass es sich immer mehr verstärkt, bis man sich abkoppelt aus dem Universum und dann hier, das muss man dann aber erstmal beherrschen, ja, rumfliegen damit. Die haben ja praktisch wie eine Art Hohlraum in unserem Universum und können dann Kraft, ohne Kraft auszuüben und ohne Beschleunigung zu fühlen, können die ganz schnell sein.
Ja, und da gibt es ja aber offenbar auch Technologien, die so ähnliche Dinge leisten.
Ja, ja. Hat alles mit Drehung zu tun. Warum wohl?
Ja.
Wegen Wirbeln.
Ja, ja. Ich meine, okay.
Eine Drehfelder, Frage. Ja? Eldritch und so eine Sachen, ne? Das waren alles Drehfelder. Du meinst
Philadelphia-Experiment.
Ja, ja.
Ja, das waren auch, ja, das waren magnetische Drehfelder. Also das waren, glaube ich, ja, richtig.
Ja, und das ist aber alles noch in unserer Ebene gewesen. Das waren nur Stufe 3, Stufe 2, angesteuert mit normalen Spulen.
Also angeblich waren das, ich weiß es nicht, ich meine, vielleicht ist es ja alles nur Erfindung
ich glaub,
von
das,
CIA,
ich glaub, das,
aber...
Nee, aber ich glaube, dass das passt. Man kann damit, ich habe da mal die Kräfte da drin ausgerechnet oder abgeschätzt, okay, es muss funktioniert haben. Aber es ist technisch und die Welt ist aber biologisch. Dass es da Unfälle gab, dass da ganz viel Schlimmes passiert ist, ist logisch. Darf man nicht wiederholen. Die ganzen technischen Antriebe mit Spulen sind eine Katastrophe. Die sind nichts Natürliches. Weil wir haben ja keine Spulen im Körper, wir haben ja ganz andere Sachen. Die Organe sind ja unsere Spulen.
Also, du sagst, weil sehr viel, gerade in den News habe ich vorgelesen, also dass die Navy da ganz viel über UFO-Patente jetzt auch spricht und dass also diese Dinge schon anscheinend sehr weit gedient sein sollen. Und das hört man ja seit Jahrzehnten, ne? Und dieses ganze UFO-Phänomen hängt ja dann sehr viel mit so, ich sage jetzt mal, okkulten, exotischen Technologien zusammen. Und du sagst, aus deiner Schau heraus ergibt das schon Sinn und auch, dass man da sehr viel mit Drehfeldern arbeitet oder so wie bei dieser, ich weiß nicht, ob du schon mal von der Glocke gehört hast, die im Dritten Reich da irgendwie erforscht sein soll, da war das, glaube ich...
Oder die Testatica, die macht auch nur Drehung und erzeugt ganz große Unwetter, weil sie da die Ladung absaugt aus dem Himmel.
Die Testatica erzeugt Unwetter? Also die Testatica, das ist ein Schweizer schwer spiritueller Verein, die da so eine freie Energiemaschine gebaut haben und du sagst, die sollte...
Das steht in Mays Buch, also ich habe das bei Mai gelesen. Aha. Dass die deswegen die nicht mehr vorführen, weil sie jedes Mal ein Unwetter produzieren.
Tatsächlich?
Ja.
Das heißt aber, und ich habe das ja kurz erwähnt auch, also du stehst dem Thema freie Energie ja sehr skeptisch gegenüber.
Ja, weil wir hier wie Zauberlehrlinge Dinge in Gang setzen, die wir nicht abschätzen können. Es ist eben nicht irgendwie frei und zur Verfügung stehen, das ist alles lebendig. Wir greifen hier in Subwelten ein, die Lebewesen haben und die werden sich wehren, wenn sie es noch können. Die Frage ist ja, was machen wir eigentlich? Das wissen wir gar nicht.
Aber das ist, also es ist schon lange irgendwie auch eine Vermutung von mir, dass also diese freie Energiegeschichte vielleicht doch eine Kehrseite hat. Und du sagst definitiv.
Ja, die ganze Welt ist belebt. Es wimmelt um uns herum, wir sehen es bloß nicht. Und da reingreifen und sagen, jetzt pumpen wir hier Energie ab, ist ein großer Irrtum. Und wir pumpen uns dann eigene Grundlagen ab. Das ist schlimmer als das, was wir jetzt mit der Umweltverschmutzung machen.
Oh Gott, das heißt, keine Lösung. Freie Energie ist keine Lösung unserer Probleme.
Nicht mit Technik. Wir können es einsetzen, wenn wir es psychisch beherrschen, dann sehen wir nämlich auch, was wir machen.
Wir klauen den Kobolden Strom, schreibt jemand.
Ja, so ungefähr. Ja. Oder noch höheren Welten, wo es noch, die dann aber auch die Macht haben, das zu stoppen. Und das tun die auch. Also ich hatte Kontakt zu Erfindern, die nah dran waren mit ihrer tollen Kopplung, Auskopplung over Unity, und die haben dann richtig ins Ohr gebrüllt gekriegt, hör sofort auf, du tötest uns und so.
Von Hören oder wie auch immer.
Wer es war, wusste nicht, aber er hat es eben, hat ihn sehr erschrocken.
Nein, wirklich?
Also das, ja.
Ja, okay. Das heißt, das ist vielleicht der Grund, warum diese Technologie, weil das fragt man sich ja vor allem in der alternativen Szene, ne? Ja, wenn das funktioniert, und offensichtlich gab es da ja, es gibt schon sehr viele Indizien, dass das funktionieren könnte. Ne? Ich habe da schon ganz viele Leute hier auch live interviewt, die sagen, ja, ich habe sowas gebaut oder ich habe sowas gesehen oder wie auch immer. Und du sagst, der Grund, warum das einfach nicht auf den Markt kommt und ist, weil es gefährlich ist auf einer Ebene, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Ja, und vielleicht gibt es irgendwo eine Nische, wo es gehen könnte. Ich selber habe noch keine gefunden. Oder ich meine, wenn jetzt so ein Erfinder für sich was macht und mal ein paar Watt rausholt, da wird vielleicht nicht viel passieren. Also ich kannte ja einen, der hatte dann ein lauter Gespenster im Haus, das war die Folge. Die hat er aus einer anderen Welt reingezogen.
Oh Mann.
Und die hat er nicht mehr losgekriegt. Der konnte das Gerät abstellen, vergraben, es hat nichts genützt.
Ja, abstellen, vergraben. Vielleicht, wenn man es rückwärts laufen lässt, ne? Ja.
Nee, das Haus war nicht mehr bewohnbar. Er hat es verkauft und der Nächste hat es nicht mehr losgekriegt.
Und wie ist es mit dem wasserbetriebenen Motor von Myers? Sagt dir das was?
Ja, jetzt du meinst hier Wasserzerlegung, resonante Wasserzerlegung.
Ja, und Joe-Zelle, glaube ich.
Ja.
Gibt es auch eine Sendung?
Ja, ich weiß, ich kenne das alles. Aber das ist wohl so was Ähnliches wie das Gerät, wo diese Geister kamen. Dort wurde nämlich einfach Kupfer zerlegt.
Ja, weil die Joe-Zelle soll auch, also mir haben da Leute berichtet, dass das also fast eine heilende Wirkung dann haben soll, also interessanterweise Felder erzeugt und so weiter und so fort. Also.
Ja, Felder, heilend ist die Frage. Therapie ist immer aggressiv. Und wenn jemand chronische Krankheiten hat, dann hilft schon mal was Aggressives, um diese, das sind ja auch nur Wirbel, diese chronischen Wirbel, ja, um die wegzudrücken, und dann kann wieder eine Selbstheilung weitergehen. Aber das ist dann keine Dauerlösung. Ständig Therapie ist ungesund. Und diese Geräte würden dann auch die Leute mit der Zeit krank machen, die am Anfang gerade davon gesund geworden sind.
Ja, und jemand schickt mir da über Skype Chat-Nachrichten. Bitte entweder über Skype anrufen oder ansonsten Chat bitte im Cropcom. Sonst, ja, nur so nebenbei. Okay, das finde ich wirklich hochspannend. Also du sagst, freie Energie ist nicht und wird da nicht, weil da diese Wesenheiten aus den höheren Welten, die dadurch gestört werden, eingreifen.
Ja.
Eieiei. Spannend.
Da habe ich wirklich Erlebnisse dazu gehabt, aber ich kann ja nicht alles erzählen. Also vieles will ich auch gar nicht erzählen. Das macht bloß Angst und das ist auch wieder kontraproduktiv.
Naja, also so viel du darüber erzählen kannst, erzählen, weil das finde ich hochspannend. Also, ja. Und es ist ja, wie gesagt, ein Thema, das ich ja seit Jahrzehnten mittlerweile behandle hier auch. Und seit Jahrzehnten denke ich mir, naja, warum ich habe noch nie eine Vorführung bekommen von so einem Ding. Ich glaube aber auch nicht, dass die alle Blödsinn erzählen. Also ich bin da so im, wie man sagt, in Österreich Wiggelwoggel. Ich weiß es nicht, aber ich habe schon.
Aber sie sind krank, es sind ganz viele krank. Früher oder später werden sie krank. Erst
die Erfinder.
Entweder körperlich oder psychisch, ja.
Die Erfinder, okay.
Ja, weil da fliegt ihnen Zeug um die Ohren, das macht ihr eigenes Biofeld kaputt.
Ja, es ist der Tiwari, ein Herr aus Indien, von dem du vielleicht gehört hast. Der ist gerade unlängst gestorben. Der soll, zumindest laut Toby Grotz, einen tatsächlich funktionierenden Generator gebaut haben, und der ist dort auch gemessen worden, und da gibt es Filmaufnahmen, da gibt es einen super Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus dem Nichts von einer Regisseurin, einer österreichischen, namens Sumaeda. Super Film, großartiger Film. Da kommt auch ja, der deutsche freie Energieforscher, der bei mir schon dreimal zu Gast war und dessen Namen mir peinlicherweise jetzt nicht einfällt. Na, wie heißt er denn? Egal, vielleicht schreibt es da rein. Ja, also der ist jetzt, der ist vor kurzem, vor einem Jahr so gestorben. Ich meine, kann er völlig einen anderen Grund haben natürlich. Ne?
Aber. Ja, aber man ist dann immer geneigt, das gleich irgendwelchen Feinden und Gegnern zuzuschreiben.
Okay.
Das ist manchmal einfach nur die Technik, mit der er täglich umgeht, dass die ihn krank macht.
Oh,
ja, dass die ihn, oder auch psychisch. Zum Beispiel hier, wie hieß er denn, der, es geht mir genauso.
Jemand schreibt ja gerade, der Tod von Wolfgang Wiedergut ist gruselig. Ne? Weiß ich nicht. Ja.
Das weiß
Professor
ich
Turtur, nicht. Danke. Im Chat. Der Chat ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank. Professor Turtur zum Beispiel, der forscht, kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja.
Also ich hatte mal vor vielen Jahren Kontakt, ganz am Anfang.
Und glaubst du auch, dass der in solche Probleme laufen würde, wenn das einmal so richtig, weil er hat ja das Ding noch nicht wirklich gebaut, das er da.
Ob er würde, ihm ist ja mehr die Theorie wichtig und die ist für meine Begriffe an der falschen, am falschen Startpunkt, seine Theorie. Er nimmt die Physik, wie sie ist und biegt an ihr rum und geht davon aus, dass Elektronen eine Quelle sind, Felder von Feldern und so weiter. Da habe ich ja eine ganz andere Meinung und man kann da auch vieles dann gar nicht mehr erklären. Also aus der Richtung, wie er es macht, halte ich es nicht für richtig. Aber klar, als Physikprofessor, was soll er sonst machen? So die Grundlagen wegschneiden, wie ich es gemacht habe, das schafft niemand mehr nach einer.
Ja, du bist ja auch Ex-Physiker. Ne?
Eben,
er ist ja noch Physiker. Ne?
Er hat ja sozusagen noch.
Er unterrichtet ja auch noch. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, das ist zu, der Schritt wäre zu groß, den ich hier gehe. Aber ich kann es natürlich dann auch überhaupt, im Grunde kann ich nur sagen, in die Richtung müsst ihr es machen. Das und das muss der Ausgangspunkt sein und selber machen, traue ich mir nicht mehr zu von der Zeit her. Ich habe ja auch noch anderes zu tun, immer noch, obwohl ich jetzt gerade in Rente bin.
Ja. Ja. Burkhard Heim.
Ja.
Der war doch ein sehr interessanter Wissenschaftler.
Ja, er hat auch irgendwas gegriffen, was gut ist.
Oh ja, ich glaube schon.
Er hat es aber nicht mit dem Wirbelbild gemacht. Aha. Er hat Drehungen drin, Drehmatrizen und so weiter. Und er kriegt es auch irgendwie zusammengesteckt, dass man Zahlen rauskriegt, die stimmen. Aber die richtige Dynamik, da fehlt das Wirbelweltbild, sag ich immer. Das habe ich überall vermisst, was ich von ihm gesehen habe. Ich bin nicht ganz durchgestiegen. Hätten mir auffallen müssen, wenn er von Wirbeln spricht. Also das hat er überhaupt nicht drin. Er hat die Hierarchien zwar drin, das ist schon mal gut.
Ja, absolut.
Das haben ja nun die meisten überhaupt nicht. Und nur so geht's ja auch mit Hierarchien. Aber er hat wie ein Blitzlichtaufnahme gemacht von der Realität sozusagen. Wie ein gefrorener Wirbel, ja? In seinen Substrukturen.
Er hat den Wirbel angehalten und hat ihn dann analysiert,
genau.
Sozusagen.
Genau. Okay. Und hat dann alles so gerechnet, dass man auf die Zahlen kommt, die die Physik messen kann. Ist ja schon mal ein Schritt, aber vielleicht verhindert es dann, die Dynamik zu sehen, wie es in zusammenhängt miteinander. Gerade dieses Pumpen und so kann er damit nicht erklären.
Ja. Also, falls jetzt jemand dir direkt Fragen stellen möchte, also im Chat kommt ganz viel, ich werde sicher einiges übersehen, einfach anrufen. Wir freuen uns. Viktor Schauberger hat aber praktisch nur von Wirbeln gesprochen.
Ja.
Ich weiß
nicht, ob der wirklich nur das Wasser gemeint hat, aber ich glaube, der hat mehr gemeint. Der hat zum Beispiel, der hat ja so viel wahnsinnige Sachen gewusst. Zum Beispiel über das Meer am Himmel, das ist von ihm.
Ja.
Das hat er gewusst, ja.
Erzähl mal ein bisschen vom Meer am Himmel. Das finde ich ja äußerst spannend. Ich bin heute noch mal so drüber gestolpert. Also es sind natürlich alles Dinge, wenn man das noch nie gehört hat, dann glaubt man ja, die spinnen alle. Aber ja das.
Ja, also ich habe schon angefangen über das theosophische Weltbild mit diesen Ebenen und da haben wir schon in der physischen Ebene, in der untersten, diese 7 Aggregatzustände. Und wenn jetzt die Sonne die Erdoberfläche erwärmt und vielleicht das Meer erwärmt, steigt ja das Wasser hoch als Gas. Und irgendwann kondensiert es dann wieder, wenn es kühler wird, zu Wolken. Aber es gibt ja Wetterlagen, oder vielleicht passiert es auch trotzdem durch die Wolke durch, ein gewisser Teil steigt höher und ist eben nicht gasförmig, sondern plasmaförmig und noch höher die nächste Stufe und noch höher die nächste Stufe. Ja, also es sind...
Okay, das heißt, da ist viel mehr Wasser als nur das tatsächliche Wasser.
Bloß noch mehr ionisiert. Im Grunde ist ja schon, es sind ja immer Ionisierungen, jede Stufe. Aha. Aber das kann ich jetzt doch nicht erklären, ohne das, was wir die ganze Zeit ausgelassen haben.
Dann erklären wir vielleicht das mal, das, was wir jetzt ausgelassen
diese,
haben.
Diese Uratome, die ja. haben...
Weil das hat auch jemand gefragt, was ist das Uratom?
Ja, also es ist eine Struktur, die sich ganz von selber bildet. Das sind rechts- und links gedrehte Wirbel. Aus einer Null wird sozusagen ein kleiner Rechtswirbel, ein kleiner Linkswirbel, wenn da eine Anregung ist, die das zulässt. Will ich es mal so allgemein nennen. Also wir haben ja jede Menge Energie in unserer Umgebung, also das passiert ständig, so eine Art Hintergrundrauschen oder Blitzen oder so. Diese Wirbel entstehen erstmal von selbst. Und jetzt ist die Frage, was machen die untereinander? Wie kombinieren die sich? Und wenn da sich Paare bilden, ist das erledigt. Dann ist das Paar gebildet und das bleibt ein Paar und das füllt den ganzen Raum. Das ist sozusagen das erste Licht. Das ist ein ganz hochfrequentes Licht. Viererpaare auch, Sechser, Achter, Zehnerpaare. Und unsere Augen nehmen wahrscheinlich die Achter- und die Zehnerpaare auf. Das ist alles ungeladen. Licht ist auch ohne Masse, weil ungeladen heißt also genau so viele Rechtsdrehende wie Linksdrehende. Ja? Also ich nenne das jetzt Ladung, wenn da ein Überschuss ist. Eine Dreiecksformation hat einen Überschuss, da muss also ein Rechts- oder Linksdrehendes im Überfluss sein. Und
Wasser
so dreht sich,
ist ja eine Dreiecksformation zum Beispiel. Ne?
Nee, scheiße, also. Ich bin noch bei Ebene, bei der Stufe 2. Oh,
Entschuldigung.
Dreieck ist Stufe 2 und da kann also jetzt der mit dem Überschuss plus dreht das, die ganze Gruppe dreht dann rechts rum. Die wird dann auch plus. Und die Minusgruppe wird dann auch minus, also wenn ein einziges Minus ist. Aber innerlich sind die dann fast ausgeglichen. Ne? Also wenn ich da 37 habe, da habe ich dann auch 36, 18 plus, 18 minus und ein Überschuss. Und wegen dem einen Überschuss wird das dann in die Richtung drehen. So. Jetzt war ich aber abgekommen. Wir haben also Stufe, dann kommt die nächste Stufe, da bilden sich von den Zweiergruppen schon mal eine gemeinsame, eine Sechsergruppe. Und bei der Plasmastufe haben wir Dreiergruppen. Drei Dreiergruppen bilden eine Gruppe, also Neunergruppen. Und zwar verschiedene Dreiergruppen sind das. Es gibt ja im Raum, ein Dreieck kann auf einer Linie an, also Dreieck kann als Linie angeordnet sein, da kann der mittlere quer stehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dreier anzuordnen. Von rechts und links drehenden. Oder eben sauber im Dreieck, mit der Spitze nach innen, mit der Spitze nach außen. Die drei Möglichkeiten. Und bei der Plasmastufe gibt es zwei Neunergruppen, die jeweils drei Dreiergruppen, Dreiergruppen, ja, es sind Neunergruppen. Und das ist die Vorstufe vom Wasserstoff. Und die sind ja einmal plusgeladen, einmal minusgeladen, neun ist ja ungerade, bilden dann zusammen das Wasserstoff. Also nur die Ungeradenen bilden höhere gemeinsame Wirbel. Die können Materie bilden, die komplizierter ist.
Und muss immer ein Überwirbel da sein, damit es quasi in die nächste Ebene geht. Ist das richtig?
Damit es insgesamt in eine definierte Drehung bekommt und damit bekommt es eine Ladung, weil es dreht. Okay. Und dann sucht es sein Gegenteil, möglichst das Gleiche, was ähnlich ist, wo nur das eine einzige Uratom anders ist. Ja? Dann passen die zusammen, legen sich zusammen und sind wieder neutraler. Und das haben wir jetzt beim Wasserstoff, haben wir ja die Gasebene, angeblich neutral, aber wir wissen ja ganz genau, was los ist in der Materie. Wasserstoff ist sehr aggressiv, es hat schon Ladung, es hat Plusladung im Wesentlichen und zieht wieder anderes wieder an. Und
da sprichst du jetzt aber von, ich muss da jetzt immer ein bisschen, weil das ist alles sehr schwer nachvollziehbar. Zum
Teil. Das ist jetzt Chemie, also ist es so,
du
wir
sprichst,
müssen eigentlich die Chemie in die Physik,
Chemie in die, also die Chemie aus der Physik heraus erklären.
Ja, die Physik muss wissen, dass ihre Atome aus Molekülen von Uratomen bestehen.
Okay, ja.
Und dann kann man viel mehr Variationen sich vorstellen, was in der Chemie passiert.
Und diese Ebenen, die du da besprichst, das ist also jetzt, das fängt an beim Uratom und geht dann runter bis zur materiellen Welt in verschiedensten.
Ja, ab Stufe 5 sind wir beim Gas, dann kommt Flüssigkeit und dann Festkörper. Und das, die Dreiergruppen ist nur das, was wichtig ist für den Wasserstoff. Andere Elemente haben Fünfergruppen, Siebergruppen, ja, bis 7 mehr gibt's nicht am Anfang. Später schon in höheren Ebenen. Und die kombinieren sich in allen möglichen Arten von, sehr logisch. Das ist jetzt reine Mathematik, kann man sagen, Kombinierung von Wirbeln untereinander im Raum. Und Rechts- und Linksdrehung muss man auch noch beachten. Das ist eine komplizierte Sache. Aber was am Ende rauskommt, ist das Periodensystem. Mehr gibt's nicht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn die astrale Ebene auch so anfängt, dann ist am Ende auch nur das Periodensystem das Ergebnis.
Auch in der astralen Ebene gibt es dann eben sowas wie Wasserstoff, Sauerstoff und ein Periodensystem. Nur eben quasi in der nächsthöheren Ebene mit aufgebaut aus Uratomen mit einer Spirale weniger. Aber das ist halt echt schwer nachzuvollziehen.
So, und auch in der mentalen Ebene, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, die mentale Ebene hat den gleichen Ablauf des Entstehens, und darüber ist die intuitive Ebene, also das, was immer so als Information bezeichnet wird. Bloß weil man jetzt aufhört, sich was anzugucken, weil man es nicht mehr sieht, ist eigentlich immer nur Kombination von Wirbeln, ist immer nur Periodensystem.
Also auch die sogenannte informatorische Ebene aus unserer Sicht, aus was man jetzt so nennt, das ist im Prinzip eine Welt wie diese. Und deshalb sehr interessant. Also
unsere Gedanken sind auch Periodensystem. Die bestehen aus Elementen kleinerer Arten.
Okay, unsere Gedanken bestehen wiederum aus Atomen. Also das ist höchst faszinierend. Aber das würde ja irgendwie erklären, warum dann Menschen oft sagen, sie waren da in geistigen Ebenen unterwegs oder Astralreisen oder was auch immer oder in welcher Ebene auch immer, Mentalreisen oder so. Und dort waren sie aber wieder in einer Art physischen Welt oder in einer physischen Welt. Und das, was du sagst, erklärt das auch. Ja, klar, weil dort gibt's alles wieder, nur was sie eine Schwingungsebene oder eine 8192er Ebene höher.
Ja, ja. Sie haben bloß ihren Bewusstseinsfokus auf ihrem, wir haben ja noch einen anderen Körper, immer von der anderen Sorte, vielleicht einen feineren astralen Körper, in den gehen sie rein. Und dann könnt ihr mit dem in der Welt agieren. Ihr könnt dort gucken und sogar was anfassen.
Ja.
Und es gibt sogar Menschen, die können noch mehr, die können von dort aus sich in materiellen Arm, materialisieren, um jetzt eine Wirkung in der physischen Welt zu machen, um vielleicht jemanden zu retten oder so.
Von dort aus zu unserer Ebene herunter hereinzuwirken.
Ja, das können manche. Das konnte Liedbitter auch. Also diese Verbindung, es geht alles immer über das Periodensystem.
Charles Leadbeater, der Theosoph. Ne?
Ja. Alles, was denkbar ist, ist nur eine Kombination von Wirbeln. Und deswegen ist es auch möglich, das, was wir wissen von der Akasha, es ist möglich zu sortieren. Da gibt es dann sozusagen, Gedanken kann man auch sortieren. Die werden dann immer komplexer, je hochgeistiger ein Mensch ist. Aber er hat dann immer wieder denselben Baukasten, mit dem er das macht. Und wird auch in Regale gelegt aus diesen Baukasten. Ja, also es wird wieder angezogen. Das sind ja eigentlich auch wohl diese Kräfte. Das ist noch eine Sache, die ich erklären muss. Wir kennen ja bloß Plus- und Minusanziehung. Und hier gibt es eine ganz komplexe Anziehung zwischen gegensätzlichen Formen. Eine Form kann ganz kompliziert sein und die hat trotzdem ein Gegenteil. Und von dem wird sie angezogen und von nichts anderem.
Ja.
Und das ist das, was wir so, auch, was wir also als Gefühl bezeichnen oder was uns auch bindet wegen Karma. Das sind also Ereignisse, die gleich waren, die wir zusammen hatten. Und das ist, die sind in Dissoziation gegangen, in Trennung, und da ist nur ein ganz kleiner Ladungsunterschied gewesen, und trotzdem ist die Form noch dieselbe, weil es das gleiche Erlebnis war, und zieht sich wieder an. Und deswegen muss man im nächsten Leben damit nochmal zu tun kriegen.
Jemand stellt schon mehrfach die Frage, was passiert beim Sex? Wirbel, Fraktale, Big Bang?
Ja, alles. Big Bang. Also ich bin gegen den Begriff diesen Urknall, das ist Unsinn. Aber Wirbel pulsieren schon. Und Sex ist einfach nur eine neue Aufladung. Entweder hat man schon zu viel Ladung und kann dadurch loswerden, oder man fängt nochmal an, sich aufzuladen. Gegensätzlich oder selber in zwei Teile und die dann wieder zusammenbringen. Also es geht mehr darum, dass man, was da passiert, dass man macht aus einer Einheit zwei Ladungsberge und sozusagen großes Potenzial wird erzeugt und dann wird das aufeinander gejagt und kann feinere Ladungsunterschiede, die vorher noch da waren, wieder ausgleichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu verstehen war. Ich brauche ein besseres Bild. Ich brauche ein besseres Bild.
Aber
ich meine, grobe Ladungsunterschiede werden dann durch feinere, durch eine Dissoziation in feinere Strukturen können die ausgeglichen werden. Es ist anschließend weniger Ladung da.
Der Orgasmus, was für eine Rolle spielt der dann in dem Ganzen? Ist das dann diese Entladung, wo dann diese feineren Strukturen entstehen, oder was ist?
Es ist so eine Art in höhere Ebenen gehen. Also die Materie wird immer feiner dabei und kondensiert dann wieder runter und passt dann an die Stellen, wo jetzt gerade mal was gebraucht wird an Ladung. Das hatte ich vorhin schon mal so erklärt. Wir könnten auch mal über die, wie heißt das, wenn man Stoffe wechselt von einem Element zum anderen.
Transmutation?
Die Transmutation. So ähnlich ist das hier auch, bloß ist eine Transmutation im psychischen Bereich, in diesen feinstofflichen, emotionalen Feldern. Und also praktisch eine Energieebene höher. Und die Transmutation von der Materie funktioniert einfach so, dass durch die Erhitzung, die muss man erstmal schaffen, dass man über das Plasma hinaus die Strukturen zerlegt, bis entweder kurz vorm Uratom, wenn diese Bauteile schon gebraucht werden können, oder bis zum Uratom. Und dann braucht man diesen Kondensationskeim und dann lässt man das wieder abkühlen und dann bekommt man die neue Sorte einfach durch die Kondensation an dem Keim. Das wird ja jetzt schon gemacht an der Schmelze. Na? Dass man aus einer Flüssigkeit einen Kristall herstellt durch Kondensation. Und hier kann man dann einen neuen Stoff herstellen, indem man den vorher in alle Einzelteile zerlegt und dann wieder runter kondensiert. Und da heißt es ja immer, diese hohen Temperaturen, Milliarden gibt es nicht, die kann man in keinen Hochofen erzeugen. Stimmt nicht. Wir haben die in unserem Körper und zwar nadelfein.
Das heißt,
diese Kirlian-Linien, die man auf den Kirlian-Bildern sehen kann, die jedes Blatt hat, allen Spitzen, das sind aber eigentlich nur von den Wirbeln wieder die Zentren. Die haben hohe Temperaturen, aber die sind so fein, dass wir die niemals messen würden jetzt mit einem Messkopf. Und mit einem physikalischen Messkopf kann man da nur Mittelwerte bilden, die am Ende auf 37 Grad kommen. So fein sind diese Strukturen. Aber die reichen aus, um Materie zu zerlegen in kleinen Mengen. Wie das vielleicht passiert in so einem Huhn, wenn das aus Silizium seinen Kohlenstoff macht, seinen Kalzium macht.
So kann man das dann erklären. Also Es werden die Atome in Uratome zerlegt und die dann neu zusammengebaut. Kann man das jetzt so vereinfacht erklären?
Okay. Ja, ja.
Okay.
Durch eine Energie, eigentlich durch eine Flamme. Und eine Flamme ist eigentlich auch nur die Spitze einer hereinströmenden Wirbelstruktur. Also jeder Wirbel hat unter sich eine Flamme, wenn man es mal so sagt.
Ja.
Das, was da zusammenströmt, wird immer heißer. Bis zur Mitte. Und dann wird es wieder kälter. Und wenn wir in die Flamme gucken, gucken wir nur dieses Stück an.
Ich werfe da jetzt inzwischen noch immer ein paar Sachen aus dem Chat natürlich ein. Ne? Da kam jetzt so das Stichwort Lichtnahrung. Weil das hängt ja schon irgendwo damit zusammen. Ne? Weil man ja, sagt, klar, naja, Licht, da kann man ja nichts essen. Aber so wie du das jetzt irgendwie in deiner...
Solange wir Elemente haben, Spurenelemente von dem Stoff, der gebraucht wird, wird er wieder hergestellt. Allerdings eben müssen wir energetisch im Gleichgewicht sein und nicht etwa vor lauter Angst rumzittern, oder dann haben wir eben nicht genug Ordnung, um das durchlaufen zu lassen. Es geht mehr um die Ordnung, die wir brauchen.
Das heißt, wir ohne dass jetzt irgendwas durch unseren Darmtrakt wandert, können wir dann dennoch alles, kann der Körper dann doch alles erzeugen, was er braucht.
Meinst du das jetzt so? Ich kann jetzt nicht sagen, wo es am hauptsächlichen passiert, ob es im Darm passiert oder am Ort, wo es gebraucht wird. Die ganzen Organe haben diese...
Offenbar nicht im Darm, weil der ist leer, ne?
Ja, ich meine, an den Darmzotten kann es ja stehen, warum nicht?
Ah, okay, ja.
Aber ich müsste schon was umformen. Wenn ich das Wasser habe, ne? Also irgendwas muss ich es ja machen. Wenn er Wasser trinkt, der Prania, dann kann man es aus Wasser machen.
Ja, die trinken teilweise auch kein Wasser angeblich.
Ja, aber dann muss es die Lunge sein. Also dann haben wir ja Luftfeuchtigkeit. Irgendwas ganz ohne Atmung geht es ja noch nicht.
Nein, wir werden wir noch nicht unterkommen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es dann das nächste die Nicht-Atmung gibt. Naja, wundern wird es mich schon. Hast du einmal selbst so einen Versuch gemacht mit Lichtnahrung?
Ja, ich habe mal 12 Wochen... habe ich starkes Saftfasten gemacht, sagen wir es mal so.
Okay, aber das ist nicht rein.
Und hab dann kaum noch abgenommen und habe gleichzeitig meinen Sohn gestillt. Und als ich aufhörte mit dem, bin ich zusammengebrochen. Also der hat mir Energie gegeben, mehr als ich ihm mit der Milch.
Okay.
Das war auch so eine Erfahrung. Aber
der Wirbel geht in beide Richtungen, ne?
Ja.
Ja, gibt es jetzt zum Thema Wirbel an sich und so, gibt es da jetzt noch gröbere Brocken, die fehlen? Weil dann sollten wir die jetzt bald mal angehen, weil wir sprechen jetzt schon fast 2 Stunden.
Ja. Jetzt muss ich erst mal die Bilder durchgehen, ob mir jetzt was einfällt, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich hätte auch andere Bilder hier reinmachen sollen, vor allen Dingen die von den Ebenen.
Ja, man ist da immer erst im Nachhinein klug.
Ja, zum Beispiel, dass unser Körper natürlich, die Aura, auch so ein Wirbel ist und nicht bloß irgend so ein Feld. Biofeld ist ja so ein allgemeines Wort. Und da haben auch Männer und Frauen verschiedene Drehrichtungen.
Ja.
Ja, und so viel ich jetzt rausgefunden habe und denke, haben die Männer die Rechtsdrehrichtung. Und das ist die Drehrichtung, die Globaldrehrichtung unseres Universums. Und da muss man aber immer gucken von oben auf die Wirbel. Und das heißt, auch bei der Erde muss man vom Südpol gucken. Der geografische Südpol ist der magnetische Nordpol. Dort öffnet sich der Wirbel der Erde. Und dort muss man gucken. Und der muss auch dorthin gerichtet sein, weil die Strömung der Galaxis von da kommt. Also zumindest die Strömung, in der jetzt die Sonne hängt. Und wegen der Ernährung, ja. Das heißt also, wir sitzen
ja, der Ernährung des Wirbels. Das
ja,
bitte mal dazu sagen, weil sonst
wir sitzen im unteren Teil des Erdwirbels, nicht im oberen, weil wir ja auf der Nordhalbkugel sind und Süden ist oben. Das macht die Sache etwas komplizierter, um das jetzt mal ganz genau durchzuziehen. Aber die Rechtsdrehung, von dort aus gesehen, dreht die Erde rechts. Und auch die Galaxis rechts. Und wir haben auch die Rechtsdrehung in den hier, das ist aber eine Gegendrehung, was wir haben bei der Corioliskraft. Also meine Philosophie ist, Männer sind in globale Richtung gedreht, ihre Aura, und Frauen in die antiglobal. Und dann gibt es noch was anderes, was ich früher nicht wusste. Bei den Männern geht die von oben nach unten, kommt Kopf raus, geht außen runter und innen wieder hoch. Und bei den Frauen von unten hoch, links rum und den Kopf rein. Und bei dem Uratom hat Leadbeater gesehen, dass das Männliche rechtsdrehend ist. Deswegen hat er es auch männlich genannt. Das kommt mir sehr entgegen. Und das nach seiner Wahrnehmung nimmt das Energie auf aus der astralen Welt und gibt, das machen die zusätzlich noch. Das ist wie eine Pumpe gleichzeitig. Das Herz ist ja auch eine Pumpe. Und diese Uratome sind eigentlich Pumpen. Die sehen nur aus wie Herzen, ne?
Ja.
Die ganzen Wirbelpumpen. Also wir sitzen in einem System von Pumpen in Pumpen in Pumpen.
Und deshalb deswegen ist auch die Liebe wahrscheinlich lebendig. Die stärkste Energie des Universums, ne? Das ist diese.
Ja. Ja, und außerdem unser Herz, das ist ja der Wahnsinn. Wenn man mit der 2 hoch 13 rechnet, kommt man vom Uratom direkt zum Herzen. Das ist auch wieder ein Uratom in gewissem Sinne.
Okay.
Und dazwischen ist nämlich Sauerstoff, das Wasser. Wir können auch über Wasser noch stundenlang reden.
Wir können da viel stundenlang reden, glaube ich.
Sauerstoff ist so eine Spirale, die aussieht wie eine DNS. Und Wasser ist ja aus dieser Spirale und den 2 Dreiecken vom Wasserstoff, die trennen sich übrigens und kleben oben und unten an der Spirale dran. Davon hat die Physik keine Ahnung. Für die ist Wasserstoff ein Atom, was sich nicht mehr teilen lässt. Aber es ist überhaupt so, dass die meisten sich teilen, bevor sie in eine chemische Bindung eingehen. Und das dann noch optimaler sozusagen abdeckeln, diese Ladungsausgleich, der damit passiert bei einer Bindung. So, und so sieht Wasser aus mit einer Spirale. Und unsere Wirbelsäule passt da rein. Und da drin wieder der Kern ist unser Herz. Also es ist alles fraktal aufgebaut. Man kann dieses Uratom vergrößern, den Menschen reinstellen und alles wiederfinden.
Und das Uratom ist also das dritte Bild auf der Bildseite. Ich werde es noch drunter schreiben. Ja. Ich habe jetzt nur rechts und links drehend drunter geschrieben. Aber da sieht man ja auch, also bei Bild.
Also das mit den roten Pfeilen ist männlich und das mit den blauen Pfeilen ist weiblich. Das ist ja gerade falsch in der Farbe, wenn man es üblicherweise macht, rot und blau. Das sollte man wissen. Deswegen wird immer behauptet, ja, rechts ist gut und links ist gut. Es kommt aufs Geschlecht an. Wenn ich jetzt Felder ändern will, irgendwie, weil sie angeblich falsch sind, ja gut, in der Männergruppe kann man vielleicht das falsche Feld mal weglassen. Aber schon wenn Familien sind, müssen beide Felder da sein. Mhm.
Ich verstehe nur 10%, schreibt jemand. Ja, okay, kann ich verstehen, wenn man das zum ersten Mal hört. Man muss, ich meine, das Buch ist ja verlinkt dort. Ich muss sagen, ich hab das Buch gelesen und irgendwann dann habe ich mich eingewirbelt. Also irgendwann, ich bin da auch ziemlich lang ein bisschen geschwommen, aber irgendwann dann kommt man ein bisschen in diese Denke rein, in deine Denke.
Ja, viele sagen, ich hätte 10 Bücher draus machen sollen.
Ungefähr,
ja. Der Inhalt gibt's her. Es ist sehr komprimiert.
Es ist
ja nicht groß. Es sind ja bloß 200 Seiten.
Ja, ja.
220, glaube ich, oder so. Nee, 204. Jedenfalls, ich habe es schon komprimiert. Es ist meine Art, was aufzuschreiben.
Ja, ja, es ist teilweise Zukunft. Auch in dem, wie du es vorträgst.
Buch 2 wird nicht viel Neues bringen, aber ausführlicher, also anders. Ich versuche es besser zu machen in Buch 2.
jemand hat auch geschrieben, 7 Ebenen ist zugleich 7 Chakren oder kommen daher die 7 Chakren? Genau, das ist es. Die Chakren sind ja alle diesen verschiedenen mentalen und so weiter, astrale und so weiter Ebene zugeordnet,
ne? Richtig. Und auch die Planeten. Das ist also kein Zufall, wenn man immer sagt, Planeten sind mit unserem Körper verbunden. Das hat nicht mit diesem Stand da oben zu tun, sondern die Dichte des Heders ist der gleiche. Ja, wir haben nur diese Sorten, die kommen schon von aus dem Atom raus, die sind sozusagen ineinander verschachtelt und so ist es im Sonnensystem auch. Und ich muss da noch was empfehlen. Penny McLean hat ein Buch geschrieben, wie heißt das letzte Buch? Gestorben ist noch lange nicht tot. Sehr zu empfehlen.
Okay.
Sie schreibt eine Erfahrung, die nach dem Tod gemacht wird, wie man sich dann ausbreitet, größer wird und größer wird, im Sonnensystem bis zum Saturn kommt und wieder zurück und wie man erst sozusagen sich mit anderen Wesen sozusagen verbindet beim Größerwerden und wenn man wieder zurückkommt, sich wieder vereinzelt und von den anderen was übernimmt, dann werden dann Subwirbel ausgetauscht, um dann als neue Persönlichkeit in dieser Mischung, in dieser neuen Mischung neu zu inkarnieren. Das ist genau das Gleiche. Man steigt einfach in die höheren Ebenen auf, in die feineren mit seinem Bewusstsein und nimmt bewusst wahr, dass man sich auch im Sonnensystem vergrößert. So groß wird man dann wirklich und vereinigt sich mit anderen, die in dem Moment gerade dort sind. Ob das überhaupt überzeitlich ist, ist jetzt eine andere Sache. Es ist die eigene Familie vielleicht, die Seelenfamilie. Und das ist spannend, das passt zu diesem ganzen Wissen, was die da beschreibt.
Und diese Theosophen, die haben das ja alle intuitiv quasi geschaut, du teilweise auch, und das sollte man auch nochmal betonen, du hast dich dann nicht von denen einfach nur inspirieren lassen, sondern du bist draufgekommen, die sind auf dieselben Dinge gekommen oder auf sehr ähnliche, auf die du auch gekommen bist.
Ne? Das Wesentliche war vor allem, dass der Hohlraum im Wirbel, dass das die Masse ist. Und das schreiben sie schon auf der dritten Seite irgendwo bei dem Buch von 1924. Es gibt ja inzwischen das Buch von 1950. Also wenn jemand denkt, er hat alles gelesen bei dem alten Buch, die haben bis 1933 weitergemacht. Und da haben sie dann auch die Moleküle untersucht, haben viele Zeichnungen gemacht, wie die zusammengesetzt sind. Also viele chemische Moleküle, wie die wirklich aufgebaut sind. Man muss ja immer die Zahl mal 18 nehmen. So viele Teilchen sind es ja wirklich. Und die können das, was wir Isotope nennen, das sind eigentlich völlig neue, die müssten einen neuen Namen bekommen, neue chemische Elemente.
Also Protonen, Elektronen, die sind dann alle wieder aus diesen Uratomen aufgebaut und da muss man dann immer mit der Zahl.
Nee, die gibt es gar nicht. Also. Es gibt gar keine Protonen.
Ah, okay.
Die gibt es nur beim Wasserstoff. Und die Physik arbeitet ja nur mit Wasserstoff.
Okay.
Und wenn die irgendwas machen, dann verbrennen sie es und machen sie es über Plasmen, über Feuer, ja. Und dort ist auch wieder nur das Erste, was entsteht, Wasserstoff, also die zerfallenen Teile. Deswegen haben die nur eine Ahnung, was bei Wasserstoff passiert. Und schon das nächste Element, das Helium, hat ganz komplizierte Strukturen. Da ist kein einziges Proton mehr zu sehen, was wir vom Wasserstoff kennen. Ja, diese Neunergruppe, die wir beim Wasserstoff haben, die hat nichts, die ist nicht wiederzufinden bei Helium und bei den anderen Elementen. Die haben ganz blumige, ganz andere Aufbauformen, aber man kann es durch 18 teilen und kommt auf eine Masse, die wieder stimmt. Warum, habe ich mir auch lange überlegt, aber es scheint Zwischenphasen zu geben, wo diese ganzen Elemente mal wieder zerfallen und dann fällt das raus, was eben nicht Wasserstoff ist. Die müssen irgendwann mal kurz im Wasserstoffzustand sein und dann wieder zurückkondensieren und der Rest geht als Licht weg.
Ja.
Also wir schwimmen in Licht von Uratomen, die paarweise sind. Oder mehrfach paarweise.
Ja, jemand schreibt, wir sollen noch eine Stunde länger machen, bei Null anfangen. Lieber Hörer, glaub mir, da müssten wir 100 oder ich weiß nicht wie viele Stunden länger machen, wenn wir jetzt wirklich bei Null anfangen. Wir versuchen da irgendwie halt das zu umreißen, deine Theorie. Viel mehr geht halt in 2-3 Stunden nicht. Jemand anderer sagt, endlich mal Viktor Schauberger erwähnen, den haben wir schon erwähnt. Also willst du zu Viktor Schauberger?
Ja, er war eine Quelle bei mir. Ja, ja. Ich habe viele Aha-Effekte und eine andere Quelle war Felix Wirth mit seiner Maschine, mit seiner Drehmaschine, die auch Energie erzeugen sollte. Das war so ein Schwinger, der in so eine Wippbewegung kommt. Und durch das Wippen eigentlich Gravitation aufnimmt. Und damit habe ich kapiert, wie das hier einspeichert in diese Wirbel. Praktisch der Außenradius des Wirbels, dort wird die Energie aufgenommen. Die fallen sozusagen runter, weil sie länger unterwegs sind als innen. innen müssen sie es wieder abgeben. Laut Physik ist die Bilanz null, weil es da nicht auf den Weg ankommt. Das ist aber falsch. Im Wirbel kommt es auf die Zeit an. Außen ist er länger unterwegs und damit nimmt er außen Energie auf. Er muss also außen runterfallen mit der Strömung. Er muss sich einordnen in der Strömung. Er kann nicht irgendwie kreuz und quer in der Strömung liegen. In seiner Umgebungsströmung, in seiner Überwirbelströmung. Da muss er ausgerichtet sein. Das ist ganz wichtig. Das ist auch noch was ich am Anfang hätte sagen müssen.
Ja, du hast auch ganz viele andere Inspirationen. Also Reichenbach zum Beispiel erwähnst du in deinem Buch. Lakowski, den hatte ich letztens ja. auch bei einer Sendung. Dann den Oskar Korschelt.
Ja, also die ja auch alle mit Spiralen. Die haben auch mit ihren Spiralen feinstoffliche Sachen erzeugt. Also das ist ja alles eine Einwirkung auf unser Biofeld. Um das, eigentlich um es zu stören, ja, aber damit kann man chronisches rausschleudern, rauspusten. Chronische Wirbel. Unsere Krankheiten sind Wirbel. Und die kommen durch Konflikte, das sind auch Wirbel. Gedanken sind auch Wirbel. Also wenn wir jetzt einen schlimmen Konflikt haben, der in unserem Kopf sitzt, den kann man sogar im Hirn-CT sehen. Also wer neue Medizin von Dr. Harmer kennt, das ist dieses Dirk-Harmer-Syndrom, das lässt sich im CT ohne Kontrastmittel sehen als Schießscheibenkonfiguration. Ist ein Wirbel.
Also es bilden sich dann auch wirklich physisch tatsächlich wirbelartige Strukturen aus.
Ja, und die sind auf der Stelle, wo die dann sitzen, haben sie eine Verbindung zu dem Organ, was im Gehirn verbunden ist. Die sind ja auch stehende Wellen überall und dadurch wird das Organ krank. Und da haben wir dann bei Harmer diese Verbindung mit Position des Harmerschen Herdes und also im Gehirn diese Stelle, da hat er richtig eine Landkarte, dass man dann dort schon sagen kann, welches Organ betroffen ist und welches Gewebe, es sind ja drei Gewebearten in jedem Organ, kann er alles sehen. Also hat er gefunden durch viele, viele Beobachtungen von Kranken. Und wenn man das als Wirbel sieht, das ist eine stehende Welle zwischen Wirbeln, da pendelt das hin und her, die pumpen sich gegenseitig auf. Und da muss man dann schon eine ganze Weile therapieren, um die ganz rauszukriegen. Aber jetzt lassen sich auch erklären, wie manche Therapien funktionieren, ja? Wie man auf diese Wirbel schießt mit manchen Effekten, sogar mit Magneten oder die müssen einfach nur gestört werden und rausgezogen werden. Oder eben mit dem Konflikt, mit der Lösung, mit dem Denken, dass man den Konflikt dann auflöst. Manche sagen sogar Gegenschock, also es gibt ja verrückte Sachen. Die Schamanen machen das mit Gegenschock.
Ja, es geht um ein verrücktes Sachen. Jemand schreibt, eine Frage an dich, wie stellst du deinen Verstand ab bei so viel Informationen? Geht das überhaupt?
Das ist für mich nicht viel. Das sind ja 20, 25 Jahre, die ich jetzt erzähle. Das hat sich angesammelt. Ich bin ja da sozusagen sehr geübt. Bloß für euch, für die Neulinge ist das viel.
Viel auf einmal.
Musst du mal auf 25 Jahre verteilen, und da reden wir uns wieder, und sprechen wir uns wieder.
Jemand hat auch den Polsprung angesprochen und über den machst du auch äußerst interessante Aussagen, nämlich du sagst, dass dem magnetischen Polsprung ein physischer folgen muss.
Ja. Ja, wegen der Ausrichtung des Wirbels in der Überströmung. Und wir haben ja die Überströmung der Erde, das ist ja dieser Van Allen Gürtel. Und das ist eigentlich der Gürtel, der Wirbel, der die ganze Erde mit erzeugt. Also ohne den kann die nicht existieren. Da löst sich alles auf. Und das muss man auch noch lernen zu denken. Die Materie ohne Felder gibt's nicht. Nicht, weil die Materie Felder abgibt, sondern die Felder erzeugen die Materie.
Es ist so
das
oft
ist Induktion.
Es ist so
ist
oft
Induktion.
In der Physik oder überhaupt in der Wissenschaft so, dass wir das eigentlich das falsche Fundamental
Fundament, ja.
Dass wir sind da sehr oft vielleicht oder anscheinend am falschen Fundament und die also genauso wie die geistige Welt eigentlich nach der Schau vieler das Grundlegende ist und die physische eigentlich eher eine Folge daraus, was ja auch in deiner Theorie genauso sich ergibt, weil, ne?
Ja. Nochmal zum Polsprung. Das wäre sozusagen, der Van Allen Gürtel dreht sich um. Das Feld von außen wird anders. Es ist kein inneres Feld. Innen ist ja sowieso hohle Erde. Aber das Feld von außen dreht sich um und dann passt das nicht mehr zu dem magnetischen Nordpol. Und der musste ja größer sein. Bei jedem Wirbel musste er größer sein, um stabil zu bleiben. Und nun ist die Erde nicht flüssig, also wenn die jetzt ein Gasplanet wäre, wäre das kein Problem, dann beult sich die andere Seite aus. Wir haben unsere Ablattung am Südpol, am geografischen Südpol, das ist der magnetische Nordpol. Und diese Ablattung steht dann an der falschen Stelle. Und wenn das Feld sich dreht, und dann muss die einfach nachziehen und sich rumdrehen.
Ich meine, sagst du da jetzt, dass die Erde sich in ihrer Geschichte schon sehr oft quasi gedreht hat, um 180 ja, Grad?
Ja, man kann es nämlich dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen in den Gestein, weil die anschließend wieder stimmen. Dann stimmen die Felder wieder, wie sie waren. Und man findet das ja alles bloß durch Veränderungen im Gestein. Es ist öfter passiert, als man es finden kann. Und
aber im Moment soll ja gerade so ein magnetischer Polsprung im Gange sein.
Ja, genau.
Und
der ist im Gange und irgendwann geht's dann los, dass die Erde sich dreht. Dann haben wir ein paar Tage die Sonne am Himmel stehen. Also die wird nicht anhalten. Die wird so sich torkelnd einfach während der Drehung rumdrehen.
Ja, aber wie dann riesige Tsunamis und das, so weiter. Ich meine, was macht denn das genau. Wasser?
Aha. Also das ist analog alles zu diesem hüpfenden Kreisel, zu diesem Wendekreisel. So wird die sich rumdrehen. Die wird einfach wie sagen wir mal, so eine halbe Rolle machen. Wie über die Schulter rollen, ja? Wie das ein Mensch machen würde. Aber nur halb, nicht ganz. Und dann steht sie andersrum. Und das ist aber ein Vorgang, der passiert oft in der Natur. Der passiert auch beim Mäander, bei den Flüssen. Dass sich die Wasserwirbel da drin einmal drehen müssen in der Furt, um dann in die Gegenkurve zu kommen. Ja, man hat einmal starke Rechtsdrehung und dann plötzlich Linksdrehung. Es geht nur über die Furt. Und in der Furt wird dadurch durch den Sog der Boden angehoben und dann können sich die Wirbel so lange reiben, dass sie immer feiner und feiner werden und dann rumdrehen. Und dann werden sie wieder groß in die nächste Kurve. Das ist ein wunderbares Beispiel, das Wasser in der Furt, also im Mäander, wo eben auch die Gravitation übrigens genutzt wird, um das Wasser zu beschleunigen. Und im Grunde ist das, wir sind ja alle so in so einer Art Wechselfeld, es geht ja immer von Plus nach Minus. Also die Polsprünge sind ein ganz natürlicher Vorgang. Allerdings für uns etwas schlimmende Auswirkung.
Ja.
Ja.
Fatal. Letal.
Ja, es ist aber schon viel vorhergesagt, wie das nächste Mal abläuft. Also wer das nicht ernst nimmt, dem kann ich auch nicht helfen. Gibt ja ganz viele Berichte darüber.
Aber da kann man ja gar nichts dagegen tun. Ne? Ich meine, es wird einfach passieren. Ja.
Ja. Ja, man kann schon.
Ja, was kann man da tun?
Geeigneten Ort suchen. Vielleicht auch mal einen anderen Kontinent. Also in Asien würde ich mich nicht gern aufhalten wollen. Das wird untergehen.
Okay. Welcher Ort ist da praktisch geeignet?
Auf jeden Fall ist angeblich, ich weiß ja nicht, ob diese Vorhersagen stimmen.
Ja, weiß niemand. Also
das ist natürlich,
Gott sei
wenn
Dank.
Die alle falsch, wenn die alle falsch sind, dann habe ich natürlich auch Pech.
Aber oder
ich
Glück.
Bin inzwischen gar nicht mehr so ängstlich, was den Tod betrifft. Ne? Wir wissen ja, da geht es erstmal richtig los.
Ja, also gut, in deinem Weltbild ist das ja offenbar nur ein Übergang.
Ja, ich sage jetzt immer, neuerdings, ich freue mich auf das Bewusstsein von morgen. Also es wird immer besser. Selbst im Tod wird es nochmal besser.
Ja, wo wäre jetzt ein guter Platz für den Polsprung?
Auf jeden Fall westlich von Wien.
Westlich von Wien?
Ja, ist ganz wichtig.
Wie ist mit südlich? Ein bisschen. Ich bin ja da südlich.
Ja, also es ist so, dass da eine Linie durchgeht durch Wien.
Durch Wien?
Ja, ungefähr. Also das muss jetzt nicht mitten durch die Stadt sein. Das kann plus minus, was weiß ich, 30 Kilometer, 50, wie genau, weiß ich nicht. Ich würde mich, allerdings, man kann es nicht so vorhersehen, wann es ist. Es soll ja in dem Oktober sein, in der ersten kalten Oktobernacht.
Ja, aber ist das, siehst du das schon recht bald auf uns zukommen? Weil ich meine, der magnetische Polsprung, der lässt sich ja Zeit, ne?
Der geht dann ganz plötzlich. Aha. Der geht innerhalb von Stunden. Und der andere, der dauert, nee, der richtige, wo das Feld null ist, das ist eigentlich schon mal schlimm. Da brennt es angeblich irgendwo in Asien, weil da die Sonne ohne Feld drauf knallt. Aber das meine ich eigentlich jetzt. Und anschließend kommt es zu diesen anderen Sachen mit Überschwemmung. Atlantis ist damals untergegangen. Diesmal soll es mehr mit Feuer sein.
Also mehr mit Magnetfeld weg und harte Radio Sonnenstrahlung.
Ja, das
und
sind diese acht Strahlen, diese acht, Strahl, 8 Stunden, wo diese Strahlung reinkommt, ist eben gerade mal über, läuft über Asien.
Es gibt ja überall in, und, auf der Welt
über Wien, über Wien läuft gerade dann die Morgendämmerung. Also die haben dann gerade Glück gehabt, dass sie das nicht abkriegen mit der Sonne.
Ah, deshalb westlich von Wien, okay.
Ja, ja.
Und das ist eine Vorhersage. Und wann soll das passieren? Also Wien gibt es ja offenbar noch, also relativ bald.
Das könnte durchaus dieses Jahr sein. Das sage ich aber
dieses schon Jahr?
Das sage ich schon ein paar Jahre lang.
Oh Gott, dann haben wir gerade noch rechtzeitig Sendung gemacht.
Ja.
Ja. Okay.
Bloß mit Angst wird es auch nicht besser. Da wird es vielleicht noch schlimmer. Da hat dann jeder seine Desorientierung. Das sollte nicht sein. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Seelen genau wissen, ob wir weitermachen wollen oder nicht. Ja, wenn nicht, dann hätte es sowieso einen anderen Weg. Und diejenigen, die weitermachen, die führen uns dann an einen anderen Ort, genau an dem Tag.
Okay, jemand schreibt gerade, ich bin ein paar Kilometer westlich von Wien. Na Gott sei Dank.
Ja.
Oh Mann. Na gut,
also meine eigene Tochter zieht zu der Zeit nach Wien dieses Jahr. Was soll ich da machen? Kann nichts machen.
Die glaubt ja nicht.
Die hört mir nicht zu.
Die hört ja gar nicht zu.
Naja, ist klar. Die Kinder, die wollen immer alles genau besser wissen.
Ja, aber ist ja auch gut so, ne?
Ja.
Ich meine, sonst gibt es ja keine Entwicklung.
Vielleicht haben sie auch recht, ne? Vielleicht kommt alles ganz anders und es dauert noch 200 Jahre.
Ja, denke
kann
ich auch.
Alles sein.
Wobei, ja. Also ich hatte zu Beginn des Jahres eine Hexe zu Gast, Nicola Wohlgemuth, die hatte ich immer wieder zu Gast. Und die sagt auch, das ist ein Schicksalsjahr. Es bleibt kein Stein am anderen. Und wenn wir am Ende des Jahres dann sagen, so quasi, wir leben noch. Also das würde jetzt irgendwie passen.
Ja, ja.
Zu deiner Vorhersage, dass im Oktober diesen Jahres der Polsprung uns ereilt und alles östlich
bitte,
von
bitte
Wien.
Bitte sag's nicht so konkret. Es ist wirklich, es ist nur der.
Du hast gesagt so konkret.
Ja, aber du hast mich ja auch so festgenagelt.
Okay. Nein, ich nagel dich nicht fest. Nein, nein.
Ich bin der Meinung, ich kann mich irren und.
Ja.
Es sind Vorhersagen, vielleicht sind die völlig falsch, weil wir haben nämlich auch eine multidimensionale Parallelweltenrealität und die Leute, die das gesehen haben, die sind vielleicht
in einer anderen Welt, genau.
In einer Parallelwelt, ja, wie ein Baum mit vielen Blättern und wir sitzen auf einem ganz anderen Ast wie der inzwischen, der das gesagt
wir sind
hat.
In einem anderen
erlebt das und vielleicht erleben es leider nur die, die dran glauben, dann rutschen die in diese Welt drüber. Wenn man nicht dran glaubt, kommt man vielleicht davon und hat nochmal 200 Jahre Zeit.
Siehst, deine Tochter ist genau am richtigen Weg.
Ja.
Also, deine Tochter ist dann im richtigen Subwirbel.
Ja, genau.
Sozusagen.
Ja.
Na gut, okay. Aber also Kernaussage, mit einem physischen, mit einem magnetischen Polsprung sagst du, muss zwingendermaßen auch ein physischer kommen. Und das, was man schon feststellt, ist, dass also der magnetische Polsprung offenbar gerade im Gange ist, wobei es und teilweise auch schon überfällig ist, aber ja, du sagst es selbst, also der magnetische zumindest, der kann auch noch 200 Jahre aus sein, ne? Also was weiß man. Und ich bin jetzt eh nicht so groß in Vorhersagen. Also Remote Viewer haben also jetzt keinen Weltuntergang vorhergesehen und daher nehme ich das jetzt.
Ja, es kann auch sein, wir haben schon irgendwie, es soll eine Erde 2 geben oder was, ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt sind. Ne? Es kann schon eine Menge passiert sein und was jetzt auf uns zukommt, wird sowieso alles ganz anders.
Also was macht man sich da im Kopf? Ne?
Also Dimensionserhöhung und so, da muss man, also ich kann jetzt, ich will mich da wirklich lieber raushalten.
Das kann ich gut verstehen. Ja. Also mit so Vorhersagen, das ist, also spätestens mit 2012, glaube ich, sollten wir alle irgendwie genug haben von derartigen Vorhersagen.
Ja, das wurde falsch verstanden.
Es ist teilweise halt auch gar nicht richtig verstehbar gewesen, muss man auch sagen. War auch schwierig, richtig verstehen. Aber gut, ich möchte noch ein paar so Punkte. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du zur Grundlage loswerden möchtest? Weil sonst hätte ich dann auch so ein paar Punkte, die ich dann auch durchgehen möchte.
Vielleicht fällt mir zwischendurch noch was ein, was ich vergessen habe. Ja,
jetzt kommt schon zum x-ten Mal die Frage nach dem Photonenregen. Also ich kann mich erinnern, in den 90ern, das war so, als ich noch überhaupt keinen das blassen Schimmer hatte und irgendwie so dann halt von irgendwelchen Leuten gechandelte Bücher in die Hand gedrückt bekam und so auf der Art, hey, du bist ein abgefahrenes Kerlchen, lies doch das mal. Ne? Und da war dann so diese Rede vom Photonenstrahlring und diese, ich habe es dann die Photonenstrahlring-Legenden genannt immer. Du sprichst auch darüber. Also das ist fast schon wie ein alter Bekannter, der mir da wieder entgegen...
Ja, jetzt gibt es ja angeblich sogar Blitze aus dem Zentrum der Galaxis.
Ja, aber was ist der Photonenring? Was ist das überhaupt und was hat der mit uns zu tun? Deiner Meinung nach.
Es ist ein Strahlungsgebiet in der Galaxis, was immer aktiv ist. Und die Sonne mitsamt dem Sonnensystem kreuzt das.
Und wir kreuzen wir, es jetzt gerade.
Wie wenn jetzt ein Schiff durch den Golfstrom fährt.
Okay. Das heißt, das ist also, kann man sich das vorstellen wie eine Wolke aus geladenen Teilchen oder?
Ja, ganz viel Licht. Also das ist einfach mehr dichter, eine Strömung, die dichter ist als die sonst, also wärmer, kann man sagen.
Okay, also wirklich wie der Golfstrom, okay.
Ja.
Aber im Äthermedium sozusagen.
Ja, und deswegen nennt man es Photonenring, weil es eben als hochenergetische Strahlung empfunden wird. Oder auch gesehen, oder was weiß ich, die Hellsichtigen sagen, es ist eben Licht. Photon ist ja Licht. Zumindest für die Physik. Da habe ich verrückte Sachen gehört, dass gerade das Elektron, was wir Elektron nennen, das muss Photon genannt werden und so. Das wäre der kosmische Name vom Elektron. Okay. Also das bringt ja alles durcheinander.
Ja, nein, es ist, ach Gott, die Begriffe. Und vor allem, was bringt das? Jetzt haben wir es schon so genannt, nennen wir es jetzt einfach so. Ne? Bleiben wir jetzt mal dabei. Okay, ja.
So, jedenfalls, das ist nichts, was jetzt plötzlich aufblitzt, sondern es steht immer da. Wir sind bloß am Durchfahren. Ne? Wie wenn wir da einen Lichtstrahl haben vom Himmel und wir gehen da rein. Ja, so auf der Bühne hier dieser...
Was passiert, wenn wir in diesen Photonenring reingehen?
Wir erhöhen unsere Temperatur. Wir zerlegen unsere Atome und wir gehen in eine höhere Ebene. Die fünfte Dimension ist eigentlich nur eine Art Dissoziation. Also wir könnte es durchaus sein, dass wir dann eine ganze Weile erstmal nur im Astralen sind oder eine Stufe drunter irgendwo im Feinstofflichen. Genau weiß ich nicht, was okay. Die fünfte Dimension in diesem Sinne ist, ob das überhaupt stimmt. Gibt es ja ganz andere Zahlen noch. Gibt ja auch die Auskunft, dass die Innererde in der fünften Dimension lebt.
Kurz, wir sterben, schreibt jemand.
Nee, nein. Eben nicht. Wir bleiben so erhalten, wie wenn wir weiter, also wie wir es kennen. Ja, es ist ein Unterschied zu früheren Toten, wo wir und wir nehmen irgendwie unsere Gesetze mit. Es ist nicht so anders wie bei dem jetzigen Sterben. Das heißt ja immer, wir nehmen den Körper mit. Das ist, weil wir die Erde mitnehmen, weil alles mitgeht. Ja? Es ist nicht bloß mal Erde zurücklassen, Körper zurücklassen und raus aus dem Körper, sondern alles geht mit. Dann fällt es nicht mehr auf.
Okay.
Das ist jetzt der Unterschied.
Es kommt uns dann so vor, als nehmen wir unseren physischen Körper mit, aber das ist schon längst ein anderer.
Eben. Und die Erde ist auch längst eine andere und wir wissen es gar nicht. Es fällt nicht auf.
Okay. Aber dann ist sie wurscht.
Ja.
Nein, wurscht. Aber ja. Und was ist dann anders in dieser Welt, in die wir dann, also in dieser fünften Dimension, was immer das ist?
Wir sind näher an der mentalen Welt. Wir können zum Beispiel telepathisch kommunizieren.
Aber das klingt ja nach 2012 2.0. Jemand hat das gerade in dem Moment reingeschrieben in den Chat.
Ist das mag so? Ja sein. Und es ist ja auch im Grunde das Gleiche. Es ist bloß ein bisschen später. Es ist ja auch nie gesagt worden, dass es auf ein Jahr auf den Punkt kommt.
Okay.
Es ist einfach in diesen Äonen, es geht um 5200 Jahre, die jetzt wechseln. Ja, wir kommen von diesem fünften Zeitalter in das Mu-Zeitalter. Es gibt ja fünf Zeitalter. Also wir sitzen in einem Zeitwirbel, den man in fünf Phasen unterteilen kann. Und wir sind da in der Wurzelphase. Wenn man sich den jetzt als Pilz vorstellt, jetzt kann man mal gleich mal den Pilz nehmen. Da gibt es da so ein Bild mit einem Pilz, das Bild Vieh 5, ja?
Ja.
Da kommt, also man müsste sich jetzt allerdings die Wirbel beim Pilz auch noch einmal Faktor 10 größer vorstellen, ja? Also ein Pilz von 10 cm Höhe hat bestimmt ein Biofeld von 1 Meter. Das ist jetzt alles hier sehr verkürzt und straff zusammengestrafft. Es ist eine Hypothese, aber die ist mir seitdem von allen Seiten wieder untergekommen. Also andere sehen das auch so. Die haben es bloß nie so bezeichnet wie ich. Und schon gar nicht als Pilz, aber als Zeitenfolge der Zeitalter in einem Kreis. Und im Mittleren, im Stamm von dem Pilz, im Stiel, sind alle drei Anteile unserer Seele zusammen, Körper, Seele, Geist. Da sind wir fähig, telepathisch und zu zaubern und alles Mögliche. Ja, wir haben dann alle Macht, wir haben ganz viele geistige Kräfte und es ist auch ungefähr 5000 Jahre. Vielleicht ist es auch nur im Zentrum so 1000 Jahre, weil das auch so erzählt wird. Aber jetzt sind wir noch in der Wurzelphase oder kommen aus der Wurzelphase. Die hat 5000 Jahre gedauert. Da war alles getrennt. Also wir kommen von einem Extrem ins andere gerade. Körper, Seele, Geist völlig getrennt. Deswegen sind wir so blind und wissen nichts. Denken, wir sind nur Körper. Und ein paar Einzelne haben es noch geschafft, das Wissen zu erhalten oder noch zu fühlen oder auch aussichtig zu sein, aber nur ganz wenige unter 1% und so weiter. Und das Zeitalter davor, da gingen die Felder von dem Pilzhut in den Boden, also durch die Luft, nicht durch die Materie. Der Pilz hat Wurzeln, die sind leider in dem Bild nicht gemalt, wir sind jetzt in den Wurzeln. Das ist Materie, aber unter der Erde. Und was durch die Luft geht, das ist die Phase Eden, 5000 Jahre. So gesehen stimmt sogar die Bibel. Da war Geist und Seele zusammen und Körper abgetrennt. Die hatten gar keinen Körper. Bei denen war das extrem anders. Die waren im Strahlungsgürtel und haben dort gelebt und hat denen dort auch gefallen. Das ist so eine Variante, wie man leben kann. Und das sind aber Zeitalter, die haben mit der Bahn der Sonne zu tun. Qualitäten auf der Sonnenbahn erzwingen diese Eigenschaften unserer Lebensform. Davor war das Zeitalter Atlantis, das war so vor 12.000. Da ging es also durch die Kappe durch, so schräg runter. In dieser Phase hatten sie Geist und Körper zusammen. Die konnten sehr hohe Technik produzieren, aber Seele, also Emotionen war abgespalten, die konnten nicht absehen, was sie damit anstellen. Das war, die hatten wenig Gefühl im Verhältnis zu der Mu-Phase, das ist die übernächste. Und ganz in der Mitte oben in der Kappe, gleich nach der Mu-Phase, war die Lemur-Phase, Lemurien, die hatten Geist abgespalten. Die konnten zaubern. Mit Emotionen ihren Körper beherrschen und Dinge machen, die wir heute unglaublich finden. Also die konnten Materie bewegen mit Emotionen. Aber Technik konnten sie gar nicht. Die konnten keine Geräte bauen, keine komplizierten, wie das dann die anderen konnten. Und das hat aber alles damit zu tun, wie diese drei Strömungen, das sind drei hierarchische Strömungen, die uns umgeben, ob die sich trennen oder nicht. Das kann man richtig sich vorstellen, warum diese Phasen sich ablösen. Und auf der Bahn der Sonne wird das sich immer wieder ereignen. Und das ist genau diese Strecke von 26.000 Jahren, das Kali Yuga.
Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase, wo es...
Jetzt kommen wir in die Mu-Phase rein, ja. Mhm. Von der Wurzelphase, wo alles durcheinander ist, wo die Erde sozusagen wie ein Störer das Leben verändert, also es ist wie ein, naja, großer Widerstand.
Du schreibst da irgendwo im Buch, in circa 100 Jahren sollen wir den Photonenring wieder verlassen, dann erneut die Sintflut.
Ja, also das ist jetzt die Wassergeschichte, die hat man vorhin abgebrochen, dass das Wasser eben durch den Photonenring wird jetzt mehr Wasser in höhere Bereiche gemacht, also hochgehoben. Und zwar das Wasser Stufe 3. Also es ist kein richtiges Gaswasser, sondern noch feiner als Plasma. Wir haben ja auch eine Ionosphäre, das ist doch nichts anderes. Aber es ist diesmal in dieser jetzt seit 5000 Jahren, ein paar Jahre eben ganz viel, und wenn es 100 Jahre sind, das ist auch wenig auf diese große Strecke, ganz viel Wasser dort oben. Da können also die Eisberge schmelzen und wir haben noch nicht einmal einen Anstieg von Wasser an den Küsten, einfach weil das oben lagert. Und davon wird auch der Himmel so dunkel. Und der, das ist jetzt wieder so eine Steuerung, dass dadurch auch der Photonenring abgeschwächt wird. Die Erde schützt sich mit dem Wasserbauch sozusagen da oben vor noch mehr Erhitzung.
Also du sagst, Global Warming hat überhaupt nichts mit CO2 zu tun, sondern mit dem Photonenring?
Ja.
Okay. Das ist mal eine interessante Perspektive.
Und es ist nicht zu ändern. Wir können nicht die Sonne umlenken, um da irgendwo anderes Wetter zu kriegen.
Und es hilft auch nichts, wenn wir alle mit Segeljachten über den Atlantik fahren in Zukunft.
Genau.
Hm. Schade. Wäre so eine einfache Lösung. Wäre doch schön.
Ja.
Da gibt es ja tausende Meinungen dazu.
Segeljacht wäre natürlich eine gute Option für einen Polsprung, ne?
Auf jeden Fall. Obwohl, weiß ich nicht. Das muss eine tsunami-taugliche Segeljacht sein. Da sind wir wieder bei diesem großartigen Film von Roland Emmerich 2012. Also ich kann echt nur jedem empfehlen, ich meine jetzt nicht mit ein bisschen Augenzwinkern, aber er ist wunderbar. Kennst du den Film? 2012?
Roland Emmerich? Ja.
Ist der nicht wunderbar? So ein schöner Weltuntergang. Wirklich. Grandios.
Jedenfalls habe ich da Gerüchte gehört, dass gewisse Kreise ihre tiefen Höhlen bauen, um dann diese Sintflut zu überleben.
Es gibt ja, die ganze Welt ist ja durchzogen mit Höhlen. Ich habe immer wieder den Heinrich Kusch zu Gast. Ich hoffe jetzt bald wieder. Jetzt geht es dann nämlich ans Eingemachte. Und der erforscht ja zum Beispiel Erdställe in der Steiermark. Also die Steiermark ist sowieso ein tiefes Loch. Und da gibt es also die unglaublichsten unterirdischen Bauwerke und schon seit Jahrtausenden Höhlen, künstlich als auch natürliche Höhlen, die da geschaffen wurden. Und keiner weiß warum und schon gar nicht wie teilweise. Hängt das auch damit zusammen, deiner Meinung nach?
Naja, das hängt schon mehr mit außerirdischen Zivilisationen zusammen, die uns laufend besuchen hier.
Die Höhlen?
Die auch zum Teil dort wohnen, ja, da gibt es genug. Das wissen wir bloß nicht. Das wird uns nicht zugestanden, dass wir das wissen.
Okay.
Woanders ist das bekannt.
Wo ist das bekannt?
Ich weiß nicht, ob es unsere Regierung weiß, aber jedenfalls ihre Regierung weiß es.
Ihre Regierung? Was? Wessen Regierung?
Die dahinter steht. Also es gibt genug... ich kann dir nur empfehlen, lies mal die Bücher von der Christa Jasinski. Da geht es um Innererde und da wird ganz viel über die Geschichte der Welt, die Geschichte des Planeten erzählt. Wo gekommen ist und
wir haben da
kann ich jetzt gar nicht wiederholen.
Ja, wir haben da im Vorgespräch gesprochen. Also ich habe auf die Frau Jasinski bin ja schon vor einiger Zeit hingewiesen worden. Haben wir da auch ein paar Vorträge angeschaut von ihr, also als YouTube, beziehungsweise Interviews. Ich weiß nicht, also bei der hohlen Erde, da setzt es bei mir ein bisschen aus. Also das ist jetzt zwar nicht so schlimm wie die flache Erde, weil da
sieht es
völlig aus.
Aber es ist doch ein Wirbel. Wie soll die denn sonst aussehen?
Okay, ja.
Die Erde muss ein Wirbel sein. Die kann gar nicht anders aussehen.
Als dass quasi im Inneren wieder eine ganze Welt existiert.
Ja, guck dir so einen Pilz an, Champignon, wie oft sind die in hohl? Guck dir eine Apfelsine an, warum ist die in hohl?
Ich meine, aber du warst ja auch in der Weltraumforschung, also Planetologen, wenn du denen sagst, Planeten sind innen hohl, die zeigen dann Vogel, ne? Also.
Ja, ich war in der Weltraumforschung und ich weiß, dass alle Bilder bearbeitet wurden vom Nordpol. Aber nicht von uns.
Sondern?
Das habe ich damals alles nicht geahnt und das will ich auch heute nicht erzählen.
Okay.
Da gibt's Kreise, die machen das dicht, dass wir das nicht erfahren.
Okay. Ja, kann ich nur so stehen lassen. Also,
ja.
Ich meine, ich habe da jetzt noch einen Haufen Dinge, aber schauen wir mal. Also, wenn jemand Ja, man hat gerade geschrieben, schade, dass das kein Voice-Chat ist. Ja, deshalb gibt es ja die Möglichkeit rein zu skypen. Also Startseite, Skype-Symbol und man kann direkt Fragen stellen. Ansonsten arbeite ich mich da durch meine Liste durch, die wir eh nicht ganz abarbeiten können, weil wir sind jetzt schon bei 2,5 Stunden. Die Wirbelphysik, Torsionsphysik, ja, also Torsion Physik, Richard Hoagland zum Beispiel redet da ständig davon. Angeblich hängt das zusammen mit deinen Theorien, die sogenannte, ich meine, wahrscheinlich, ne, Torsionsphysik.
Die sogenannte. Aber Torsion ist eigentlich eine Verkürzung, ist ja nur eine Drehung. Torsion heißt Drehung.
Ja.
Das wäre der Blick von oben und Wirbel ist wirklich dreidimensional.
Also die Torsionsphysik ist eine verstümmelte Variante deiner Theorie sozusagen.
Genau.
Und ist das tatsächlich so, dass da in Russland sehr viel geforscht wird, auch in dieser Richtung, wie immer wieder behauptet wird?
Ja, ich kümmere mich da nicht drum. Ich mache meine Sachen.
Okay. Weil ich habe zum Beispiel auch mit russischen Wissenschaftlern gesprochen. Kein einziger konnte auch nur mit dem Begriff irgendwas anfangen. Deshalb, ja. Oder sie haben es mir nicht erzählt, ich weiß es ja nicht.
Es mag ja sein, dass es da auch so Einzelne gibt, die viel wissen, aber ich weiß nicht, warum, mir ist das völlig unerklärlich, warum das Wort Wirbel nicht auftaucht. Vortex ist ja auch ein Begriff, der oft nur auf diese öffnende Spirale gemünzt ist, ne?
Also nicht so dieser richtig. Gesamtwirbel, so wie man in dem Bild 1 sieht, wo also der obere Teil, der untere Teil, also der Strudel und der Wirbel.
Ja, oder wie wir es da beim Pilz hier sehen, ich habe den Pilz noch drin.
Ja. Das ist, und beim Baum.
Das ist ganz wesentlich. Und alles andere, Torsion, ist nur verstümmelt von unten oder von oben. Auch wenn man da mal seine Spulen anguckt, da wird ja eigentlich das Gleiche gebaut, aber sehr technisch verzerrt.
Ja.
Und dann gibt es Leute, die Wirbelgeräte bauen, die bauen auch Toruswirbel, die bauen sie wieder ganz symmetrisch, sind ganz stolz noch drauf, aber andererseits sage ich mir, Gott sei Dank, wer weiß, was sie sonst erzeugen würden. Wir sind ja alle viel zu blind, ich traue mich da eigentlich nicht ran an da Geräte. Und diese freie Energiegeräte, die so aggressiv sind, die Raumzeitöffnung machen, die sind an solchen angelehnt, die machen. Das sind Spulen in dieser Form. Also ich würde es sehr davon abraten, damit zu spielen.
Eine interessante Warnung, muss ich sagen. Ja. Biefeld-Braun-Effekt. Du erwähnst es auch in deinem Buch. Generell, also jetzt gerade wieder zurückkommen auf diese Navy-Patente, auf diese angeblich, muss man sagen, die vielleicht einige der, ich sage mal, physischeren Erscheinungen, die unerklärt blieben am Himmel, also Vulgo UFO, erklären können. Und dann gibt es den Biefeld-Braun-Effekt und in weiterer Folge dann die postulierte Elektrogravitation.
Ja, das ist mit dieser geöffneten Tüte, ne? Also das ist eigentlich eine verkürzt ein dieser Torcado ist so darzustellen. Unten spitz, oben breit, wie ein Kreisel. Also das wäre jetzt sozusagen eine Vereinfachung vom Baum oder vom Pilz. Ist ein Kreisel, der auf der Spitze steht. Und was ist Biefeld-Braun-Effekt? Das ist elektrisch. Da hat man den Pluspol klein und den Minuspol groß bei einem Plattenkondensator. Man hat eine Platte und dann hat man einen Draht gegenüber. Und dann bewegt sich das Ganze Richtung kleinen Pol. Und warum? Weil der kleine Pol ein stärkeres Feld hat und mehr saugt und sich sozusagen das andere hinterherzieht. Also der frisst sich sozusagen durch den, der bildet vor sich einen Hohlraum. Zur anderen Seite hin hat er mehr Hohlraum. Also man kann damit ja auch diese Lüfter bauen, die nach oben fliegen, wenn man diesen Pol nach oben hält, diesen einzelnen Pol.
Ja.
Oder Rakete im Kreis drehen lassen mit dem kleinen Pol, immer mit dem kleinen Pol voran. Und was macht denn ein Kreisel? Der steht auf seinem kleinen Pol. Mhm. Also, und beim Wendekreisel ist es falsch rum, ihn mit der Kugel zu starten. Und wenn man ihn dreht, dreht er sich wieder auf seinen Fuß. Er will auf den Fuß, er will dort sich hin bewegen. Und im Grunde ist Biefeld-Braun-Effekt die elektrische Variante vom Torcado. Vom Torcado-Antrieb.
Die Flugscheiben, die sogenannten, sollen ja mit Quecksilber funktionieren. Macht das Sinn? Da sind wir jetzt wieder bei dieser Glocke. Die war auch wirbelt. Also das Quecksilber dreht sich.
Ja.
Wird zumindest behauptet, damit das funktioniert.
Ja, glaube ich auch.
Also, aber generell diese Dinge, also Biefeld-Braun-Effekt und so weiter und im weiteren Sinne dann Elektrogravitation, wenn man das in die richtige Richtung dreht, die sind auch aus deiner Theorie heraus nachvollziehbar für dich.
Ja, weil sie machen ein unsymmetrisches Feld. Und da, wo das Feld konzentrierter ist, dort wird mehr Vakuum erzeugt drumherum. Also Vakuum in dem Sinne angesaugt. Das ist mehr, ein Loch, wird ein Loch erzeugt. Dann kann man sich dorthin bewegen. Das sind die ganzen Antriebe. Es gibt ja auch, in dem Sinne ist das ja hier bei dem Wirbel, weil er sich noch dreht, ist es die magnetische Variante vom Biefeld-Braun-Effekt.
Okay.
Biefeld-Braun ist ja nur elektrisch. Ja. Wobei nur ist so ein Ding, es gibt gar nichts anderes als Wirbel. Selbst in der Platte gibt es Wirbel. In der Kondensatorplatte. Ja. Da ist bloß platt gedrückt.
Ja, Wirbelströme, das haben wir auch bei der Uni gelernt.
Die müssen dort rein, die müssen sich anordnen, abwechseln, plus, minus. Die stehen da einfach rum und wenn sie umgeladen werden, müssen sie sich umdrehen. Mehr ist da auch nicht los.
Jemand anderer sagt, wieso ist Neil verzerrt? Er hat doch zwei Wirbel, Sende- und Empfangsspule bilden bei ihm einen Schwingkreis bzw. Kondensatorstrecke.
Ja, machen sie. Das ist ein Wirbel.
Weil du hättest gesagt, Neil ist verzerrt, die kann man jetzt nicht genauer...
Ja, ich meine bloß, dass diese einfließenden und rausfließenden Wirbelwege auf eine Platte gebaut werden, wenn er das als Spirale herstellt. Das wird so immer platt gebaut. Das müsste man richtig auch im Raum ein bisschen öffnen, als wie so eine... Mensch Gott, wie heißt das denn? Das ist so ein öffnendes Ding eben, so eine Tüte.
Trichter,
ja.
Okay.
Ich meinte Kegel meinte ich.
Ah, Kegel, okay.
Ja.
Ganz andere Frage noch aus dem Chat. Wieso können Kristalle besser als andere Materialien mit dem Bewusstsein interagieren, wenn das jetzt so ist? Gibt es da irgendwie, hast du da Gedanken dazu?
Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Okay.
Das Bewusstsein ist ja außerhalb überhaupt von der Materie.
Aber diese Wirbel sind ja teilweise auch bewusst, ne? Weil Bewusstsein kann ja nicht aus dem Nichts entstehen. Es entsteht ja eigentlich, Bewusstsein gibt es ja eigentlich deshalb, weil eigentlich alles bewusst ist, oder? Schreibst du zumindest an einer Stelle.
Ja, die ganze Welt ist, ich weiß nicht, was die meinen, vielleicht gespeichertes Bewusstsein, also Gedankenspeicher. Das ist das was anderes. Das kann man in der Materie machen. Das machen wir ja selbst in unserer Technik so, dass wir was aufschreiben, was dann hält. Aber ich denke auch übrigens, dass unsere Gedanken, dass die in Stein gespeichert werden. Also in der Umgebung, unter uns, wo wir gerade stehen und so. Oder in den Wänden, dass wir Erinnerungen von anderen Sachen aus den Wänden wieder rauskriegen irgendwann.
Okay.
Oder müssen, oder rauskriegen müssen. Die müssen wieder zurück.
Interessant.
Also ich bin schon der Meinung, dass Materie auch Gedanken speichert. Weil eben Gedanken sind ja wie Geschosse, ja. Die sind ja.
Auch Emotionen.
Ja, genau. Also nicht bloß in den, was immer heißt, im Körper und dann wird es vererbt. Nee, wir vererben die Antennen, damit wir das wieder empfangen können.
Okay. Gedanken sind Geschosse, interessanter.
Ja, man kann doch.
Gedanke.
Man kann doch auch mit Gedanken jemanden treffen oder so.
Durchaus.
Also mit dem Wort, ja, oder mit einem Blick.
Die Theorie des Electric Universe? Passt das?
Natürlich, genau, passt 100%. Plus, dass die das Wirbel nicht in die Hand nehmen, das Wort.
Du warst ja 96 auch beim Seminar von Drunvallo und du sagst, die Blume des Lebens ist zu symmetrisch.
Ja, die ist ein Gitter. Die hält uns eigentlich ab von der Verbindung.
Okay, weiß das Drunvallo? Macht er das absichtlich oder warum
verbreitet? Er hat es damals nicht gewusst und er hat es vor ein paar Jahren zurückgenommen.
Okay, das heißt, die Blume des Lebens ist eigentlich schon passiert.
Nee, so konkret hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, das, was er damals von den Engeln bekommen hat, es waren gar keine Engel und vieles muss man sehr kritisch sehen.
Okay. Das denke ich mal ganz oft, wenn irgendwie Leute so rumchanneln und so, ich meine, wenn sie jetzt überhaupt channeln oder wenn es das überhaupt gibt und so, aber wenn es das alles gibt und sie tatsächlich channeln, ist immer die Frage, mit wem reden die da gerade?
Ja.
Bezieht sich auch auf die Arbeit von Wilhelm Mohan zum Teil, den habe ich auch schon öfter zu Gast gehabt, aber das ist ja ein strammer Vertreter der freien Energie, dem wird es ja gar nicht gefallen, dass du sagst, aber eigentlich ist das alles sehr, sehr gefährlich und sollte man gar nicht machen.
Ja, also ich habe ja ein bisschen experimentiert mit seinen Sachen, habe die nachgebaut, allerdings wollte ich Platz sparen und habe sie in einer Viertelgröße gebaut und habe glattweg Tinnitus gekriegt.
Meinst du jetzt aber nicht Aquapol, oder doch?
Aquapol, genau.
Okay.
Also die Platten, die hat er diese...
Also Aquapol hat Nebenwirkungen, die nicht so toll sind.
Naja, in meiner Größe. Wenn man ein Viertel baut, dann kommt man in die Urgröße, Schnecke und so weiter und dann haben sich Töne abgebildet. Also da ist schon wirklich was los, passiert was mit den Dingern.
Also es passiert
sowas... In seiner Größe wahrscheinlich nicht. Also wenn er sie noch größer baut, dann haben vielleicht Elefanten Tinnitus, aber... Die Größe ist okay, die er dort gemacht hat. Allerdings, er sagt ja auch selbst, man soll nicht im Mittelstrahl sitzen. Wenn das Ding im Flur gebaut wird, ist okay, aber nicht über dem Bett oder so.
Okay.
Wo man das aufhängt.
Aber du sagst,
der Mittelstrahl zu intensiv ist, ne?
Aber du sagst, dein Zeug funktioniert.
So ja, dann baut einen Wirbel damit, klar. Und zwar einen asymmetrischen, genau wie es sein muss, damit er stabil funktioniert, hier passiv. Er hat ja zwei Rechtsdrehende und einen Linksdrehende. Also es ist genau so, dass man da eine Umladung in dem Außenbereich erzeugt. Allerdings im Zentrum erzeugt man das Gegenteil. Da dürfte nicht sein, was jetzt unbedingt trocken sein muss. Das wird dann nass.
Okay.
Aber meistens hat man ja da nichts stehen, wenn man das in einem Kellerdeck aufhängt.
Du sagst auch, dieser wunderbare Zitate, die Gedanken sind nicht frei. Große Lüge.
Ist so. Es gibt ja genug Leute, die jeden Gedanken mitkriegen, den man hat.
Ja, ich hatte schon welche da sitzen, die das zumindest behaupten.
Ja, die gibt es ja viele. Die haben ja auch, also ich habe schon die Alexa, wie heißt sie, Alexa Hublerida besucht und konnte mir das bestätigen. Also ich hab mir den Beweis geholt.
Ja, ich hatte auch schon so Erfahrungen mit Medien, wo ich mir denke, okay, woher oder wie hat sie das jetzt mitgekriegt?
Ja.
Und du sagst auch, jetzt wieder ein bisschen auf den Photonenring zurückkommen, der kosmische Winter steht vor der Tür, also da sind wir jetzt wieder bei eher derben Vorhersagen.
Naja, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Okay. Langsam bin ich mir nicht mehr sicher, es wird irgendwie besser.
Okay. Ja, die Zukunft ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Wir bestimmen sie ja mit. Ne? Das sagen auch die Remote-Viewer, das ist immer nur eine Momentaufnahme, die man da sieht. Und man sollte sie da vielleicht ist das sogar schlecht, wenn ich dann Sendungen über sowas mache, weil man sich dann vielleicht denkt, das ist jetzt so, aber es ist nur dann so, wenn wir eben da stehen bleiben, wo wir jetzt sind.
Vor allen Dingen, wenn wir uns geistig da reinhängen. Wenn wir daran glauben, bauen wir mit an diese Realität. Das ist auch eine Attraktion, es ist eine Anziehung von Ereignissen.
Ja, okay. Du, ich glaube, wir sind ziemlich da, wo wir, ich glaube, wir haben jetzt einen relativ großen Bogen gespannt, oder? Oder gibt es jetzt noch was ganz Wichtiges, das du loswerden möchtest? Ist dir noch was eingefallen? Ich meine, es gibt tausende Dinge, über die wir noch reden können und ja, hoffentlich vielleicht auch werden.
Ja. Momentan nicht. Also ich weiß bloß, dass ich in Buch 2 einige Kleinigkeiten noch dazu bringe, also das mit dem Licht zum Beispiel, was ich heute erzählt habe, steht noch nicht im Buch, dass ich das, wusste ich nicht, was Licht ist, ne? Als ich das Buch schrieb. Da war ich mir auch nicht sicher, was ein Elektron ist. Inzwischen weiß ich, das ist einfach die dissoziierte Phase, die man im Plasma findet, vor dem Wasserstoff. Das, die beiden Teile, die es da gibt, das ist Elektron und Proton, die sehen fast gleich aus. Und die eine hat eben die Masse, weil sie mit dem Umfeld dreht, mit der Globaldrehung. die bleibt sozusagen, die schnürt sich immer enger ein, wird immer dichter, dreht immer mehr und mehr, erzeugt mehr Sog. Und die andere macht das Gegenteil, wird immer leichter, die löst das auf. Also die weibliche Drehung löst auf, die schwebt hoch, kann man sagen. Und das ist dann das Elektron. Und das konnte ich auch einigermaßen mit einer Hypothese berechnen. Und da wusste ich auch noch nicht mit dem Licht, was ist da eigentlich wirklich Licht? Und das sind auch nur diese Kombinationen von U-Atomen, die jetzt ungeladen sind. Und deswegen passiert auch so viel Licht, wenn man da Stöße macht, was die Atomphysiker, ja, wenn die ihre Ringbeschleuniger benutzen und dann blitzt es und so. Ja, es sind übrig gebliebenen Paare. Und auch diese es gibt ja ganz viele Bücher über weiche Elektronen und es ist auch nichts anderes als hochenergetische Elektronen, die dann übrig bleiben. Sagen wir mal, eine Zehnergruppe fliegt los, fliegt durch die Erde und in den Höhlen der Erde streifen die dann immer mehr ab, die zerfallen sozusagen. Und am Ende bleibt ein einzelnes Paar übrig und das ist dann das letzte Elektron, was dann harte Elektronen hat, also genannt wird als hartes Elektron. Und man hat in den Höhlen strahlende Wände. Keiner kann erklären, warum dort die Wände strahlen. Aber wer hat das Buch geschrieben?
Muss ich Carter. Kusch mal fragen. Was
Carter, ja. Carter hat das Buch geschrieben von den freien, von den weichen Elektronen. Wobei Christa sagt, der muss Kontaktler sein oder jemand kennen, der Kontaktler ist. Das ist Wissen von unten.
Du meinst nicht Captain Carter, aber den zitierst du auch irgendwann mal von
aus Star Trek. Die habe ich auch zitiert, stimmt.
Ja, du zitierst viele.
Vorname von dem Carter.
Chris oder so. Ich weiß nicht, ist ja wurscht. Ja, ja. Also, Buch Viva Vortex, es ist verlinkt, es ist nicht vollständig, deine Theorie hat sich weiterentwickelt. Es gibt aber doch einen schönen Überblick, wie gesagt, so irgendwie nach dem zweiten Drittel habe ich mich dann so ein bisschen eingewirbelt und es wird dann irgendwie greifbarer. Aber
also, zählt mir doch noch was ein.
Ja.
Es sind nicht Wirbel um uns rum, irgendwo, hier und dort, sondern jede Materie.
Ja, ja.
Alles ist Kern von Wirbel, das habe ich nie gesagt heute.
Doch, das haben wir schon am Anfang klar gemacht, dass alles ist eine wirbelförmige Struktur.
Was wir als Materie sehen, ist der Kern. Jede Tasse ist der Kern eines Wirbels, die hatten ihre Aura. Und wer aurasichtig ist, kann das bestätigen.
Ja. Und diese Wirbel existieren in einer hierarchischen, in einer fraktalen Struktur bis hinauf zum Wirbel, der das gesamte Universum darstellt. Und alles, was ist, existiert in deiner Theorie als wirbelartige Struktur, als Torcado. Als quasi.
Ja, auch unsere Kommunikation. Ja. Wenn Menschen sich unterhalten, dann haben die über ihre Chakren diese Wirbel austauscht. Das ist wie so ein wie ein Kanonengeschoss, wenn es aggressiv ist, ja. Mhm. Oder leichte Bällchen, wenn es ganz schön harmonisch ist.
Leicht ist schön.
Wie Wind ist auch nichts anderes. Wind hat im Hintergrund auch solche Wirbel. Also ich kenne einen Segler, der hat gesagt, ich habe immer wieder festgestellt, Wind kommt in Kugeln an und nicht in Wellen.
Interessant.
Ja.
Ja,
ich krieg gute Zuschriften. Also vieles kriege ich jetzt durch mein Buch noch dazu, was ich nicht geahnt habe.
Ja, und ich hoffe, dass auch die heutige Sendung einige inspiriert, dir zu schreiben. Deine E-Mail-Adresse, jetzt schaue ich aber wirklich gerade nochmal nach, sie ist, soweit ich weiß, angegeben. Ja.
Kannst du auch info@vivavortex, ne? Die ist am besten.
info@vivavortex.de.
Aber Viva mit Bindestrich nach Viva noch.
Viva
mit Bindestrich Vortex.
Alles mit V geschrieben. Viva-vortex.de. Und dann kann man dir schreiben. Die Theorie ist ja nicht in Stein gemeißelt, absolut nicht. Andere Forscher sollen sie aufgreifen, verifizieren und weiterentwickeln. Das ist irgendwie dein Wunsch. Deshalb machst du auch diese Interviews. Deshalb tust du das alles an. Du willst da eigentlich so einen Denkanstoß geben, ne?
Genau.
Ja, so wie die Zukunft, auch deine Theorie ist nicht in Stein gemeißelt und es hängt von uns ab, ob dann irgendwann wirklich ein Schuh draus wird, der dann passt.
Du hast auch übrigens immer gefragt, welchen Sinn hat das? Was uns wirklich helfen kann damit, dass wir unsere Umwelt anders wahrnehmen, dass wir uns nicht mehr so bombardieren mit diesen Störstrahlungen, ja, da kommen nämlich auch Wirbel raus, nicht bloß Wellen. Unsere Sender empfangen was anderes, also unsere Mobilfunkgeräte ist nicht das, was uns krank macht, sondern was zusätzlich noch abgestrahlt wird in Wirbelform, was unsere Aura und Körperteile da mit den Subwirbeln gerade trifft oder ob unsere Frequenz hier vom PC gerade Frequenzen hat, die wir hier einen halben Meter neben uns stehen haben, die uns total krank machen. Das muss man alles wissen, dass wir diesen Aufbau in Wirbeln haben, die alle Frequenzen haben, die müssen gemieden werden von technischen Anlagen. Das wird nicht getan heutzutage. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass man das richtig einordnet, was unsere Technik hier anstellt. Okay. Müsste verboten werden. Viele Frequenzen, fast alle. Es gibt ein paar Fenster, die man nehmen könnte, und da müssten dann nur dafür die Erlaubnis geben.
Aber das passiert nicht. So, weil wir ja diese Theorie überhaupt nicht, also diese Art von Theorien jetzt noch überhaupt nicht ernst nimmt. Ne?
Ja, das ist aber schade, ne?
Ja. Ja. Denn, also in deiner Schau ist doch einiges erklärbar, das bis dato noch unerklärbar ist. Ne? Detto Tom Campbell. Also ja. Ich meine, das braucht halt Zeit. Ja. Und dann natürlich, deine Theorie ist ja auch noch nicht perfekt. Ne? Du wirst sie sicher in den nächsten Jahren noch öfters korrigieren, verfeinern und hoffentlich auch mit ein bisschen Feedback aus der heutigen Sendung. Und ja, würde mich freuen, wenn wir dieses Gespräch irgendwann nochmal fortführen, wenn du das auch möchtest.
Ja, gerne.
Dann schauen wir einfach. Also spätestens, wenn dein nächstes Buch rauskommt. Wann ist das geplant, dass es rauskommt?
Das ist schon lange, aber ich habe immer andere Themen zu tun, wo ich die Zeit nicht habe dafür. Es ist eine Zeitfrage. Andererseits kommen wieder neue Anstöße und dann wird es eben nochmal besser.
Okay, dann, wir werden es dann schon merken, wann es rauskommt. Aber ich glaube auch, ohne neues Buch gibt es da genügend Dinge, die wir jetzt nur angerissen haben. Deine ganze Arbeit, was Fraktale anbelangt.
Ja, die haben wir noch gar nicht besprochen.
Die Elementarresonanzen, die dein Mann Fridtjof, glaube ich, spricht man aus den Namen, Müller gefunden hat. Kohlenstoffresonanzen, interessant.
Ja, durch die konnte ich ja dann die Berechnung machen mit den 2 hoch 13. Ja. Das hätte ich sonst nicht gekonnt.
Gibt es auch online irgendwo, ich glaube auf Perlenschnur kommt man dann, oder irgendwo kommt man dann da auch online, oder auf deiner Seite verlinkt, glaube ich, gibt es da auch ein Online-Programm, wo man sich die ausrechnen kann, diese
Resonanzen. Ja.
Aber was das alles bedeutet, auf das werden wir hoffentlich in einer weiteren Sendung mal eingehen können.
Ja, gut.
Okay.
Gerne.
Gabi, vielen Dank. Mir schwirrt der Kopf. Das ist ein gutes Zeichen.
Ich danke dir auch.
Mir wirbelt der Kopf.
Ja.
Und viel Erfolg, viel Spaß vor allem mit deiner Arbeit weiterhin, und ja, freue mich schon auf unser nächstes On-Air-Rendezvous.
Danke, ich auch.
Okay.
Gut.
Dann tschüss und bis bald.
Ja, tschüss.
Okay.
Crop FM Radio aus der Vorstadt.
In der nächsten Ausgabe von Crop FM, die man am 30. August 2019 hören kann, da ist mein Gast Klaus Scheidsteger. Das ist ein Regisseur. Er ist Regisseur des unter anderem der hervorragenden Doku Thank You for Calling. Er arbeitet auch gerade an einer neuen, oder kam die schon? Ah, die kam schon raus, ja. Und er ist live zu Gast und wir sprechen über G5. Also da geht es einfach um Mobilfunk, um die Gefahren und so weiter. Wie das alles abgelaufen ist, ist teilweise ein ziemlicher Krimi. Und ja, ich freue mich da schon sehr darauf. Klaus Scheidsteger und das Thema G5 am 30. August 2019. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 30. August. Macht es gut.
Just observed it, causing you and me.
day.